Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Moin moin und hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsport-Podcast hier bei meinsportpodcast.de auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lukas und an meiner Seite der Mann, der mit mir eine wirklich perfekt harmonierende Doppelspitze in dieser Tour de France bilden wird, Bent. Moin Bent.
Moin. Ja, hier wird es keinen Kampf drum geben, wer jetzt der Teamleader ist, da sind wir gut koordiniert.
Sehr gut. Hoffentlich sagen wir das Gleiche auch noch in 3 Wochen, wenn die Tour de France dann rum ist, denn wir begrüßen euch recht herzlich zur großen Tour de France Vorschau. Wie schon beim Giro d'Italia werden wir uns in den nächsten Jahr, wir haben uns mal so 1,5 Stunden vorgenommen als Obergrenze, euch auf Stand bringen, was denn so wichtig ist für die Tour de France, die am kommenden Samstag in Barcelona starten wird und über 3.321,2 Kilometer nach Paris führt. Natürlich könnte man es auch kürzer machen, aber die 21 Etappen, die wollen natürlich einiges an Spektakel bieten und wir haben 54.450 Höhenmeter. Das sind 2.000 mehr als 2025, also wir können uns auf eine durchaus anspruchsvolle Tour de France freuen. Es gibt 26,1 Kilometer langes Einzelzeitfahren und ein 19,6 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren. Und wir werden jetzt erstmal euch einen groben Überblick über die Strecke geben, dann über die GC-Fahrer. Wir werden noch ein bisschen über die Sprinter sprechen und 1-2 Fragen haben wir auch noch reinbekommen. Und die deutschen Fahrer sollen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Also wir gehen, denke ich mal, direkt rein. 19,6 Kilometer langes Mannschaftszeitfahren eröffnet diese Tour de France. Wir haben das Regelwerk, was wir auch in dieser Saison schon unter anderem bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes gesehen haben, mit einzelnen Zeiten für jeden Fahrer. Also die Zeit wird nicht mehr gestoppt nach dem 5. Fahrer, sondern quasi jeder Fahrer bekommt seine einzelne Zeit für die Gesamtwertung und der erste Fahrer setzt eben die Zeit für das Team. Es ist weitestgehend knapp, flach und knapp 4 Kilometer von dem Ziel geht's dann das erste Mal so ein bisschen bergauf, 900 Meter bei 5,5% und die letzten 800 Meter, die sind dann nochmal knapp 8% steil. Bent, erstmal, wir haben jetzt schon so ein bisschen übers Regelwerk gesprochen, so zum Auftakt ja eigentlich eine ganz unterhaltsame Geschichte von der Tour und wen hast du so als Favoriten für dieses Zeitfahren auf der Liste?
Ja, also ich denke, an den GC-Fahrern führt da nicht viel vorbei, auch durch das neue Regelwerk. Die Strecke scheint auch perfekt auf dieses neue Regelwerk ausgelegt zu sein, wenn man sich das so anschaut. Eben lange flach, dass da die Helfer richtig reinklotzen können und dann am Ende eben, wenn dann auch nicht mehr so viele dabei sind, dass dann die individual starken Fahrer da diese Anstiege hochfahren können. Ich schätze mal, dass die GC-Fahrer da direkt zeigen, was sie können und was sie auch wollen. Meine Frage an dich wäre so ein bisschen, Remco Evenepoel kann man bei einem Zeitfahren ja nie wirklich ausschließen, aber sind diese Anstiege etwas, wo er dann auch noch gegen einen Tadej Pogacar eine Chance hat?
Ja, ich glaube, Red Bull Bora-Hansgrohe hat ein unfassbar starkes Team. Da kommen wir auf jeden Fall im späteren Verlauf noch drauf. Eigentlich perfekt ausgerichtet. Und dann hat man ja in der Doppelspitze 2 wirklich richtig starke Zeitfahrer. Florian Lipowitz muss sich da ja auf keinen Fall verstecken. Ich glaube, Remco liegt auch dieser punchige Stil, den diese beiden Anstiege haben. Das kann er ja durchaus gut. Er ist ja gerade in den Ardennen auch wirklich ein gefährlicher Fahrer. Und ich würde sagen, die Anstiege, die sind nicht weniger punchy als das, was wir da sehen. Deshalb habe ich ihn ganz oben auf der Liste. Aber ich glaube, auch an Tadej Pogacar führt hier natürlich kein Weg vorbei. Ich glaube, der will nichts mehr als seinen 5. Toursieg hier in diesem Jahr. Und der wird keine Gefangenen machen. Er hat auch ein starkes Team. Und mit Isaac Del Toro auch einen, der ihn hier wahrscheinlich noch richtig gut in dieses Finale reinbringen kann, so als Raketenträger, sage ich mal. Von daher, das sind so die beiden, die ich auf dem Zettel habe. Und ich habe gestern im Cycling Magazine Podcast gehört, dass sie vielleicht Mathieu van der Poel auch dieses Zeitfahren mit Alpecin ganz genau anschauen könnte. Denn der 2. Tag, der bietet gerade den Puncheuren ein richtiges Profil und die Chance auf das gelbe Trikot. Ist das was gerade jetzt nach dem starken Zeitfahren in der Schweiz du dir auch gut vorstellen kannst?
Das wäre tatsächlich auch genau meine Frage jetzt an dieser Stelle für dich gewesen, denn ich habe auch noch gesehen online, dass Mathieu van der Poel jetzt auch nochmal gezeigt hat, dass er ganz besonders nochmal das Zeitfahren geübt hat. Spricht ja sehr dafür, er hat eine super starke Leistung gerade erst gezeigt, er zeigt, dass er weiter im Training ist. Von daher halte ich es für gut möglich. Im Zweifel sind wir jetzt die Letzten, die es schnallen, wenn wir hier sagen, Mathieu van der Poel kann ein Zeitfahren gewinnen, aber ja, ich fände es sehr, sehr spannend, mal zu schauen, was Alpecin und Mathieu van der Poel an der Stelle dann tatsächlich liefern können gegen die ganz Großen, denn so ganz freiwillig werden die das sicher nicht hergeben.
Ja, ich glaube, wenn es ein Ziel ist, dann ist Alpecin durchaus ein Team, was sich da auch voll hinterstellen kann. Mit Jasper Philipsen, Emil Verstringe, Jonas Rickard, Tim Maßmann, Ramses de Bruyne, Edward Plankert und vor allem natürlich mit Sylvain Dillier, der auch ein hervorragender Zeitfahrer ist, hat man schon ein paar Treter drin. Und wie gesagt, gerade mit der zweiten Etappe, ich kann mir vorstellen, er gewinnt nicht, aber er will halt unbedingt das gelbe Trikot dann auf dieser zweiten Etappe, die dann über 168,5 Kilometer auch nochmal das Ziel in Barcelona hat. Eine flache erste Hälfte und dann geht's wirklich hoch und runter auf der zweiten Hälfte und im Final geht es dann zweimal über die Côte de Château de Montjuïc, 1,6 Kilometer bei 9,3%, also ein richtig punchiger Anstieg nochmal, eine richtige Rampe, die da eine Entscheidung bringen könnte. Die letzte Überfahrt ist 3 Kilometer vor dem Ziel und dann geht es in Richtung Olympiastadion in Barcelona. Also das ist, wie gesagt, was, wo ich mir ganz gut vorstellen kann, dass Mathieu van der Poel hier wirklich ein dickes Rufezeichen hinter der Etappe gemacht hat, denn eine bessere Chance aufs gelbe Trikot wird er nicht bekommen, denn die dritte Etappe, die führt dann nach Frankreich und es geht mit fast 4000 Höhenmetern gleich einmal in die Pyrenäen. Es geht über den Col de Tose, 9,3 Kilometer bei 6,5% nach 127 Kilometern, also auch hier ist die erste Hälfte wieder etwas einfacher und dann der Col du Calvaire, 11,5 Kilometer bei 4,2%, also nicht ein richtiger Brecher. Und dann geht's noch hinten raus, wieder ein punchy Finale, Les Anglais. Es könnte auch hier das erste Mal die Ausreißer ansprechen. Ich könnte mir vorstellen, denn Mathieu van der Poel kann hier vielleicht sogar auch noch an einem richtig guten Tag irgendwie das gelbe Trikot retten, wenn das dann hat. Und ansonsten die GC-Fahrer gucken vielleicht mal, wie sich die anderen so fühlen, aber ich sehe hier jetzt noch keine großen Abstände auf die Fahrer zukommen. Auch die vierte Etappe, die ist wieder ganz spannend. Auch hier könnte ich mir Ausreißer vorstellen. Sehr wellig. Es gibt 4 kategorisierte Anstiege. Erst einen der vierten, einen der dritten und dann 2 der zweiten Kategorie. Also auch hier Ausreißer, vielleicht ein selektierter Sprint, der spannend wird. Und der erste richtige Sprint, der wartet dann in Po auf der fünften Etappe. Wie gefällt dir das, dass wir zum Anfang gleich so abwechslungsreiche Profile haben, Mannschaftszeitfahren, dann so ein richtig, ja, ein spektakuläres Finale können wir, glaube ich, auf der zweiten Etappe erwarten und dann 2 Profile, die so viel hergeben, bevor es dann zum ersten Sprint geht, ist doch eigentlich alles dabei, was man als Radsportfan so mag, oder?
Ja, ich glaube, das ist definitiv so für die erste Woche, um mal reinzukommen, gibt es quasi allen im Feld, wenn sie noch frisch sind, eine ganz gute Gelegenheit, mal so ja die Form ein bisschen zu zeigen und zu zeigen, wo man so dran ist. Und ja, von daher finde ich es besser als jetzt quasi 5 Sprinter-Etappen hintereinander oder ähnliches oder eben nur erstmal so durchs Hügelige. Finde ich sehr ausgewogen, sehr spannend.
Ja, und richtig ausgewogen wird's dann mit einer Bergetappe auf Etappe 6. Es geht zum ersten Mal über einen der berühmten Berge der Tour de France, nämlich den Col de Tourmalet. 1100 Höhenmeter hat diese 6. Etappe. Es gibt eine flache erste Hälfte und dann geht's über den Col d'Aspin. Auch ein Name, den man schon öfter mal gehört hat, ist 12 Kilometer lang und hat 6,5% Steigung im Schnitt. Erste Kategorie und dann geht's eben über den Col de Tourmalet, 17,2 Kilometer lang bei 7,3% die erste Or-Kategorie bei dieser Tour de France und dann gibt es eine lange Abfahrt und dann so ein Drag, also so einen langen, aber nicht besonders anspruchsvollen Anstieg mit 18,7 Kilometer bei 3,7%. Immerhin noch eine zweite Kategorie. Kannst du dir hier vorstellen, dass UAE hier das erste Mal wirklich ja Haus und Hof vor das Peloton spannt und mal sagt, gucken wir mal, wer mit kann über den Tourmalet und da schon mal aussiebt. Vielleicht wird man Jonas nicht los, aber man kann schon mal ganz gut herausfinden, wie die anderen so drauf sind.
Ja, also ich glaube, gerade so wie Tadej Pogacar die letzten Jahre und auch dieses Jahr schon gefahren ist, der ist hungrig auf jeden einzelnen Sieg, den er holen kann. Der möchte so dominant fahren, wie es irgend möglich ist. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich könnte mir aber auch das Szenario vorstellen, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Wismar versucht es möglichst schwer zu machen und Tadej Pogacar irgendwie zu knacken. Fährt dann selber erstmal ein sehr brutales Tempo da rein. Glaubst du, mit dem Team, das beide schicken, hat das irgendwie Aussicht, dieses UAE-Gespann irgendwie zu brechen?
Ich fürchte leider nein, wir kommen gleich nochmal auf das UAE-Team, aber das wirkt so dominant und ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also es droht so ein bisschen ein Szenario, dass UAE wirklich sehr viel Entscheidungsgewalt darüber hat, wie diese Tour de France läuft, vielleicht sogar noch mehr als in anderen Jahren. Deshalb kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass Tadej Pogacar hier gleich mal an Tag 6 ein Statement setzen möchte, und wenn er nicht wegkommt, dann will er zumindest schon mal ein bisschen Luft nach hinten haben. Und wir haben auch festgestellt, Tadej Pogacar scheut sich gar nicht davor, das gelbe Trikot über einen langen Zeitraum zu haben, und wenn er es nicht sogar schon auf den Punchy-Etappen, die ihm ja durchaus auch liegen, holen kann, dann spätestens hier. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er sich den Tag angestrichen hat, und er hat ja auch durchaus was übrig für so ikonische Anstiege, und jetzt ist das Ziel zwar nicht am Tourmalet, aber hier eine Attacke zu setzen, ich glaube, das gefällt Tadej Pogacar schon ganz gut, und von daher kann ich mir vorstellen, dass hier ein erstes Statement gesetzt werden soll. Wenig Statements sind zu erwarten auf den folgenden beiden Etappen, denn das sind ganz klare Sprint-Etappen. Etappe 775 Kilometer. Es gibt einen kurzen Anstieg, aber der ist weit genug vom Ziel weg. Deshalb wird es in Bordeaux wohl einen Sprint geben. Auf der nächsten Etappe sind es dann auch nochmal 180 Kilometer nach Bergerac, die ebenfalls nur zwei Anstiege der vierten Kategorie haben, entlang der Dordogne führen, also durchaus sehenswert, wenn man Lust hat, sich mal auf den Samstag so eine schöne touristische Region anzugucken, ist das vielleicht eine Empfehlung. Ansonsten wird es ein Sprint mit zwei scharfen Rechtskurven in den letzten zwei Kilometern, also durchaus technisch, aber dann wartet wohl der Massensprint. Und die neunte Etappe, die Bend ist wieder so eine, wo man irgendwie sich alles und nichts vorstellen kann. 3300 Höhenmeter, vier kategorisierte Anstiege, aber gefühlte 13 unkategorisierte Anstiege. Es geht den ganzen Tag hoch und runter. Hier ist doch Potenzial für richtig viel Chaos, oder?
Ja, definitiv. Also das könnte was für die Ausreißer sein, wenn die sich direkt von Anfang an irgendwie bemühen. Je nachdem, wie es ums GC steht und je nachdem, wie hungrig Tadej Pogacar ist auf die Siege, könnte ich mir aber auch durchaus vorstellen, dass UAE da nichts anbrennen lässt und selber was versucht. Was ist so das Szenario, das du hier am wahrscheinlichsten hält? Haben die Ausreißer hier eine Chance oder ist es zu schwierig?
Ja, ich glaube, es wird einfach sehr schwierig zu kontrollieren. Also es hängt so ein bisschen davon ab, wie groß die Abstände sind. Es wird natürlich einige Fahrer geben, die die so ein bisschen hügel- und bergfester sind. Ich könnte mir auch hier vorstellen, dass ein Mathieu van der Poel nochmal einen Blick drauf wirft auf diese Etappe. Ist, wie gesagt, sehr, sehr wellig. Vielleicht sogar einen Ticken zu schwer, das muss man sehen. Die Ausreißer und die Pancheure haben hier gute Chancen. Aber ich kann mir, wie gesagt, auch gut vorstellen, dass hier kurz vorm Ruhetag doch nochmal so ein bisschen geguckt wird, wie man das taktisch nutzen kann und dass Fahrer auch mehr Sorge vor solchen Etappen haben, wo es wirklich schwierig ist, eine Renntaktik zu gestalten, als vor so ganz klaren Bergankünften, wo man so grob weiß, wie der Plan aussieht. Hier sind wirklich viele Szenarien möglich. Ich glaube, es fliegt hier nicht komplett auseinander, aber es kann schon gefährlich sein, wenn man hier einen schlechten Tag hat. Danach wartet, wie gesagt, der Ruhetag, der erste, und dann geht es am Nationalfeiertag richtig zur Sache. Es geht ins Zentralmassiv, 3800 Höhenmeter, sieben kategorisierte Anstiege und ein wirklich anspruchsvolles Finale. Nach 128 Kilometern geht es erstmal auf den Puy-de-Marie, 7,7 Kilometer bei 5,9%. Vor allem die letzten 2,5 Kilometer haben es mit fast 9% ordentlich in sich. Dann der Col de Pertus und der Col de Font Dessert. Und dann eine leichte Abfahrt und eine kleine Rampe nochmal ins Ziel. Es gab dieses Finale schon mal auf der 11. Etappe 2024. Damals gab es ein Fotofinish zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar. Und es war ein klarer GC-Tag. Es sieht hier jetzt natürlich nicht nach so einer richtigen Hammer-Bergankunft aus. Aber ich glaube, wir beide haben da GC draufstehen. Und vor allem vielleicht auch ein Tag, wo Paul Sexas mal wirklich all-in gehen könnte. Denn französischer Nationalfeiertag, in der Regel immer gut für französisches Spektakel. Lenny Martinez wäre zum Beispiel auch noch einer, der hier was versuchen könnte. Was erwartest du?
Ja, also ich glaube auch, es ist natürlich nicht, dass wir den einen großen Brecher drin haben, aber eben einfach durch die Menge der Anstiege wird das schon sehr, sehr schwierig sein. Und ja, du sprichst es an, ne? Die Franzosen am Bastille-Tag, das wird auf jeden Fall nochmal die besonders motivieren. Und ja, gerade wenn du wie Paul Sixas der erklärte Heiland der Franzosen bist, bei deiner ersten Tour de France, dann willst du hier wahrscheinlich irgendwie auch ein Zeichen setzen. Ist die Frage, ob er das dann erfolgreich umsetzen kann oder ob dann die anderen GC-Fahrer nervös werden. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil es eben nicht so eine Bergetappe ist, wo es den ganz klaren Berg gibt, wo die Entscheidung fallen wird.
Absolut, da kann taktisch einiges gehen. Tadej Pogacar auch mal so 70 Kilometer vor dem Ziel schon mal den Turbo zünden. Also hier ist wirklich einiges geboten und eine der Etappen, die man sich auf jeden Fall anstreichen sollte, vor allem die Kombination Nationalfeiertag und so eine wirklich sehr offene Etappe. Ich glaube, die ist sehr sehenswert und danach warten nochmal zwei Sprintetappen. Einmal über 161,3 Kilometer nach Nevers. Und am Tag darauf nach Chalon-sur-Saône, das sollte dann der fünfte Sprint sein. Es geht durch die Weinregion des Pinot Noir, habe ich mir noch aufgeschrieben, für die Weinliebhaber. Also auch hier wieder einiges zu entdecken und das Etappenziel eben in Chalon-sur-Saône. Und vermutlich, auch wenn das nochmal so ein Viertkategorie-Anstieg knapp 20 Kilometer vor dem Ziel gibt, kann ich mir zwar vorstellen, dass hier einige Teams von etwas hügelfesteren Sprintern was versuchen, aber in der Regel sollte das nochmal ein Sprint werden. Es könnte sogar, und so viel greife ich vorweg, der letzte Sprint dieser Tour de France werden, denn es wartet noch so einiges auf die Fahrer. Zum Beispiel gleich am nächsten Tag eine sehr ungewöhnliche Etappe, 206 Kilometer nach Belfort und sie ist recht lang und vor allem flach am Anfang, 150 Kilometer lang könnte man vermuten, es gibt hier einen Sprint, doch dann geht es erstmal über den Col de Croix, ein Drittkategorieanstieg und nach einem kurzen Tal geht es dann den Ballon d'Alsace hoch, 8,9 Kilometer bei 6,9% erste Kategorie und dann gibt es eine lange Abfahrt Richtung Ziel und auch nach der Abfahrt geht es eher abschüssig dann ins Finale. Ist das ein GC-Tag? Gibt es da einfach so eine Gruppe an GC-Fahrern, die zusammen über die Bergwertung geht und so eine späte Attacke von so, weiß ich nicht, Richard Carapaz zum Beispiel oder Tom Pidcock, der ja besonders gut abfahren kann? Oder wird das so ein Sprint aus einer GC-Gruppe? Machen es vielleicht die Ausreißer? Was ist so deine Prognose?
Ja, also ich denke mal, für die Ausreißer wird es schwer wegzukommen, bevor wir wirklich dann ins Finale fast schon kommen. Dadurch, dass die wirklichen Anstiege erst so spät dann im Rennverlauf kommen. Aber ich glaube, wie du es ansprichst, also es sind verschiedenste Szenarien möglich, dass da ja vielleicht sogar ein Sprinterteam versucht, da irgendwie einen bergfesten Sprinter irgendwie rüberzubringen. Wahrscheinlich aber eher, dass da schon bergfestere Fahrer, die noch frische Beine haben und mal ein Zeichen setzen wollen, es dort versuchen. Schön fände ich tatsächlich so ein Szenario, wie du sagst, ne, dass Richard Carapaz da was versucht, dass Tom Pidcock in der Abfahrt irgendwie was versucht, dass eben nicht so die ganz großen Namen, sondern dass vielleicht so ein bisschen die mit den Außenseiterchancen hier auch mal die Gelegenheit bekommen zu glänzen.
Ja, das wäre definitiv schön. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie technisch diese Abfahrt ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier jetzt keine Pogacar-Attacke sehen, sondern dann eher die zweite Reihe, die hier nochmal was versucht. Aber vielleicht strafen uns die Favoriten auch Lügen, wo es auf jeden Fall richtig spektakulär wird, auch für Leute, die aus Deutschland gern die Tour schauen würden, ist Etappe 14. Es geht nach Le Markstein aus Mühlhus und das ist eine wirklich spannende Vogesen, Etappe 3. 800 Höhenmeter. Es geht recht früh auf der Etappe schon mal den Grand Ballon hoch. Zweigeteilt ist dieser Anstieg mit insgesamt 21,6 Kilometer bei 4,8% und die Spitze wird schon nach 36,5 Kilometern erreicht. Dann geht es über den Col du Page und den Ballon Alsace, den wir ja noch vom Vortag kennen, und über zwei unkategorisierte Anstiege ins Finale und ab Kilometer 138,5 geht es dann auf den Col du Hague. Insgesamt 11,2 Kilometer bei 7,5% und dann 1,6 Kilometer. Die letzten 1,6 Kilometer des Anstiegs haben sogar über 10% und danach gibt es so ein Plateau ins Ziel von Le Markstein. Hier kann man sich wieder irgendwie so alles vorstellen, oder? Also sowohl, dass das GC hier gerade im Finale mit diesem langen Plateau doch schon so ein paar Abstände sieht. Man kann sich aber auch vorstellen, dass so eine Gruppe von GC-Fahrern es dann oben im Ziel sogar aussprintet, aber eigentlich auch perfekt geeignet für Ausreißer, gerade mit diesem langen Anstieg nach nur 12, 13 Kilometern.
Ja, ich würde tatsächlich fast eher sagen, dass es ein GC-Tag wird, dass die am Tag vorher sich so ein bisschen schonen, dass da deswegen dann auch die Fahrer eben so der zweiten Reihe eine Chance kriegen und wir hier dann eine GC-Schlacht ein bisschen erleben können. Aber ich finde es tatsächlich spannend, dass wir eben diese Plateau-Ankunft haben. Könnte mir ganz gut vorstellen, dass eben da so 2, 3, 4 Fahrer vielleicht am Ende noch zusammenhängen und wir dann sehen müssen, wie gut können eigentlich diese bergfesten Sprinter nach so einer Nummer dann, die bergfesten Fahrer nach so einer Nummer dann noch sprinten. Finde auf jeden Fall ein sehr spannendes Profil, dass wir eben nicht oben direkt auf der Kuppe aufhören, sondern dann tatsächlich nochmal uns ein kleines Stückchen noch weiter bewegen.
Und dann wartet vor dem Ruhetag nochmal ein richtiger Brecher. Es gibt die letzte Bergankunft, 183,9 Kilometer, fast 4000 Höhenmeter. Und es gibt die gleiche Bergankunft, die wir auf der letzten Etappe der Tour Auvergne-Rhône-Alpes gesehen haben, am Plateau de Solaison. 11,3 Kilometer bei 9,1%. Del Toro gewann hier in der Vorbereitung auf die Tour de France. Das schreit auch nochmal richtig GC-Battle vor dem Ruhetag, oder?
Ja, definitiv. Und ich glaube, dass Del Toro da so einen Erfolg eingefahren hat, könnte ein ganz gutes Vorzeichen sein, sag ich mal, für Team UAE, dass man da eben einen Fahrer hat, der es nicht nur kennt, sondern der auch weiß, wie es da ist zu gewinnen. Und mal schauen, was dann am Ende tatsächlich dort passiert.
Ja, und dann wartet der zweite und letzte Ruhetag und wir starten mit einem Einzelzeitfahren in die letzte Woche. Und das hat es ebenfalls ordentlich in sich. 9,6 Kilometer bei 4,2% geht es gleich erstmal bergauf, direkt nach dem Start. Und da gibt es eine längere Abfahrt und so ein leicht welliges, aber eher flaches letzten Abschnitt, der dann in Richtung Ziel führt. Das hat doch Remco Evenepoel all over it geschrieben, oder? Hast du da noch jemand ganz anderes auf dem Zettel?
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich genau das und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Steigung hier genug ist, dass man Diskussionen anfangen muss über, gibt's einen Radwechsel oder nicht. Ich glaube, das ist was, das können gerade die guten Zeitfahrer problemlos auf dem Zeitfahrrad hochdrücken und bin dann sehr, sehr gespannt, was passiert. Von Paul Sexas haben wir auch schon sehr gutes Zeitfahren dieses Jahr gesehen, das heißt, könnte auch sein, dass er hier nochmal ein Zeichen setzen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, vor allem auch immer spannend zu sehen, wie die Leute aus dem Ruhetag kommen. Das verkraften ja nicht alle Fahrer gleich gut. Und dann gleich mit einem 26 Kilometer Einzelzeitfahren. Ich glaube, das wird nicht jeden freuen. Die Etappe darauf, ich habe hier im Vorbereitungsdokument noch der letzte Sprint-Fragezeichen zu stehen, aber je mehr ich mir das Profil angucke, desto mehr schreit es doch eigentlich Ausreißer-Etappe. Es gibt geht eigentlich nur berghoch in den ersten 60 Kilometern mit einer längeren Abfahrt unterbrochen und auch in Anfahrt auf das Ziel nochmal eine 2,5 Kilometer bei 4% Steigung, die hier nochmal so den Sprintern das Leben schwer machen würde. Ich glaube, es wird sehr schwer, das zu kontrollieren, gerade im ersten Teil. Und dann könnte ich mir so eine richtig große Ausreißergruppe vorstellen. Auch hier möchte ich wieder Nico Denz in den Raum werfen, wenn er denn darf. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir hier nochmal einen Sprint sehen. Vielleicht sehen wir Sprinter in der Ausreißergruppe, denn die Sprintwertung, die ist eher im Finale, in den letzten 30 Kilometern, dementsprechend haben die da vielleicht ein Auge drauf. Über die Punktewertung können wir gleich nochmal sprechen, aber ich glaube, Sprinter eher nicht, sondern doch eher Ausreißer, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich glaube, eben dadurch, dass der Anfang der Etappe so schwierig ist, es aber im Finale quasi fürs GC auch nichts zu holen geben wird, werden da sicherlich viele, die bis dahin leer ausgegangen sind und sich diese Anstiege zutrauen, versuchen rauszuholen, was geht. Und wie du sagst, ne, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da eine große Gruppe zustande kommt, die dann gemeinsam unter sich austragen, wer dann da dieses, nach den Strapazen des Tages und der beiden Wochen zuvor, wer dann da noch die Beine hat, diesen letzten Anstieg hoch und dann vielleicht ein kleiner reduzierter Sprint aus der Ausreißergruppe. Oder es wird tatsächlich wieder so ein Ding, wo man sich die Fingernägel komplett runterkaut, weil das Feld von hinten schon ranprescht, während die letzten Ausreißer noch versuchen, den Sieg über die Ziellinie zu retten.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube wirklich, dass das hier nochmal so ein bisschen Luft holen ist. Alle werden müde sein und es wartet ja noch Spektakel auf uns. Zum Beispiel auf Etappe 18. Dort wartet wieder so eine kleine Bergankunft auf uns. 7,1 Kilometer bei 6,7% im Schnitt. Davor gab es dann schon so ein paar Anstiege, einen längeren Erstkategorie-Anstieg in der ersten Hälfte und dann so eine wellige Anfahrt. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht sogar ein bisschen zu leicht für große Abstände in der Gesamtwertung und es könnte was für die Ausreißer werden. Aber dann lass uns doch auf das große Finale blicken, denn es geht gleich zweimal nach Alpe d'Huez und schon die erste Etappe, die hat es richtig in sich. Die ist nämlich nur 128 Kilometer lang und es geht direkt nach dem Start gleich mal bergauf. 4,7 Kilometer bei 7,2% geht es da auf den Col Bayard. Dann geht es ein bisschen runter und dann direkt auf den nächsten Anstieg. Erste Kategorie Col du Noyer. Und dann wird es ein bisschen flacher, ein bisschen abschüssiger, bis wir dann über den Col d'Ornon Richtung Alpe d'Huez fahren. Und dann das epische Finale. 13,8 Kilometer bei 8% geht es da. Diese Kehren nach Alpe d'Huez hoch, diese ganz klassische Auffahrt, die erstmal seit 2022 wieder dabei ist. Ich habe hier die Etappenjäger aufgeschrieben, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Tadej Pogacar, ich habe es angesprochen, der mag solche Anstiege. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die GC-Favoriten einfach so ein Sieg in Alpe d'Huez sich entnehmen lassen, sage ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass hier gerade durch diesen steilen Start zum Anstieg, zum Beginn der Etappe, dass wir da gleich so sehen, dass UAE von Beginn an übernimmt und schon mal das Feld so ein bisschen kleiner macht. Vielleicht kommen einige zurück dann in diesem flachen Mittelteil, aber ich würde fast sagen, ich kann mir zwar vorstellen, dass Etappenjäger gehen, aber ich habe GC-Tag hier all over it.
Ja, würde ich definitiv auch sagen. Ich glaube auch, weil bis zu dem Zeitpunkt wir schon so ein hartes Rennen gesehen haben, dass einfach außer bei den großen GC-Namen wahrscheinlich die Beine dann auch schon ein gutes Stück müder sein werden. Und ja, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, UAE da mit einem Team an den Start geht. Wenn die nicht wollen, dass auf so einer Etappe jemand geht, dann werden die das auch ganz gut im Griff haben. Und ja, ich glaube auch gerade so das erste Mal von zweien, dann Alpe d'Huez hoch, das werden sich ein Tadej Pogacar und auch die anderen GC-Fahrer nicht entgehen lassen wollen. Und würde auch ganz klar sagen, dass hier das GC ganz vorne sein wird im Ziel.
Ja, und wenn ihr eine Etappe gucken müsst auf dieser Tour de France, dann ist es Etappe 20, 172 Kilometer lang, 5.500 Höhenmeter und drei Anstiege der Or-Kategorie. Also das ist nach 20 oder nach 19 Tagen in den Beinen nochmal richtig heftig. Ja, ich kann mir vorstellen, selbst wenn Fahrer richtig stabil aussahen in den Tagen zuvor, dass das hier nochmal eine richtige Prüfung wird, das Gesamtwertungsergebnis auch über die Zeit zu bringen. Die erste Schwierigkeit des Tages ist der Col de la Croix de Fer. 24,1 Kilometer bei 6,6% und auch hier geht es fast direkt nach dem Start los mit Klettern. Es folgt der Col du Telegraph, ebenfalls ein sehr bekannter Anstieg, 12 Kilometer bei 7,1%. Das ist nur eine erste Kategorie, aber man fährt danach nicht wirklich den Berg ab, sondern dann wartet der Col du Galibier. 17,7 Kilometer bei 6,9%, auch wieder Or-Kategorie und es geht hier deutlich über 2000 Meter, sogar auf 2631 Meter. Also auch hier spielt die dünne Luft vielleicht nochmal eine Rolle für den einen oder anderen GC-Fahrer, ist der höchste Punkt der Tour de France und danach gibt es eine lange Abfahrt und dann geht es auf den Col de Serene. Das ist quasi die andere Seite von Alpe d'Huez, denn wir sehen, nachdem dieser Anstieg befahren wurde, noch so einen welligen Teil und so eine kleine Schlussrampe, die dann endgültig auf die Kuppe von Alpe d'Huez führt, aber es sind nur 3,8 Kilometer bei 6,2%, also nicht dieser ikonische Teil des Tags davor. Hier kann ich mir alles vorstellen, sowohl ein absolutes GC-Mayhem, aber auch, dass vielleicht doch aufgrund der längeren Etappe und der Herausforderungen, die kommen, hier nochmal eine richtig starke Gruppe, vielleicht auch von so abgehängten GC-Fahrern, so um Platz 8, 9, dass die hier nochmal alles auf den Tisch werfen. Denn wie gesagt, dieses Profil lädt richtig dazu ein, dass hier nochmal ein, zwei Fahrer richtig krachen gehen. Aber man sich vielleicht auch mit einer mutigen Alles-oder-Nichts-Attacke nochmal in Richtung vordere Platzierung bringen kann. Also ich glaube, wir beide freuen uns auch auf diese Etappe sehr.
Ja, definitiv. Also ich glaube, im GC wird insgesamt zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr so viel offen sein. Das wird schon relativ klar sein. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie trotzdem freiwillig da irgendwen ziehen lassen werden. Aber es ist gut möglich bei dem Profil, dass das da einfach dann, ja, ich sag mal, die Strecke entscheidet, wer gehen kann und wer nicht. Ja, wenn dann da tatsächlich jemand auf den hinteren Plätzen vielleicht auch noch um eine Top-10-Platzierung kämpft, dass das eine gute Gelegenheit ist, hier nochmal ja so ein bisschen das GC aufzumischen, wenn auch nicht die Entscheidung am Ende zu beeinflussen.
Ja, vielleicht fallen wenigstens so ums Podium oder der Siebte wird noch Fünfter oder so. Sowas kann ich mir ganz gut vorstellen mit Blick auf die Gesamtwertung. Also was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass am Ende dieses Tages das GC exakt genauso aussieht wie vor der Etappe. Dafür ist das nach den Herausforderungen der 19 Tage davor doch zu schwer. Und dann gibt es die letzte Etappe in Paris, 130 Kilometer. Und wir haben das zweite Jahr in Folge nicht das klassische Champs-Élysées-Finish, sondern eben die drei Überfahrten des Montmartre, 1 Kilometer bei 5,6%. Letztes Jahr wurde die Etappe ja neutralisiert. Wout van Aert gewann am Ende. Paris, bist du Fan dieser Etappe oder mochtest du diese Tour d'Honneur und dieses klassische Finale über die Champs-Élysées mit dem Massensprint dann doch ein bisschen mehr?
Also ich sag mal, als Zuschauer und von der Strecke her finde ich es echt einfach super, weil die Atmosphäre jedes Mal unglaublich ist. Also das haben sie da bei den Olympischen Spielen sehr, sehr gut entdeckt, dass das einfach super funktioniert. Andererseits, ich finde es für die reinen Sprinter halt schade, ne? Also wir haben es bei der Giro-Besprechung gesagt, eigentlich sehr, sehr schön, dass es auf der letzten Etappe dann einfach nochmal für die auch was gibt, dass es sich für die lohnt, bis zum Ende irgendwie dabei zu bleiben und sich alle diese Berge anzutun. Deswegen schade, dass es für die hier an der Stelle dann nochmal einen ganzen Tacken schwerer ist, vorne mitzuspielen, wenn nicht sogar fast unmöglich in diesem Finale. Aber wie gesagt, zum Zuschauen, es ist einfach jedes Mal eine unfassbare Stimmung. Es macht richtig was her und von daher freue ich mich tatsächlich, das zu sehen.
Ich bin gespannt, wie es gefahren wird in diesem Jahr. Wir hoffen natürlich erstmal, dass es trocken ist, weil wir wissen noch gar nicht, wie sich das dann auswirken kann. Ob vielleicht doch mal ein GC-Fahrer nochmal in die Offensive geht oder so. Das könnte ja taktisch durchaus nochmal für Gesprächsstoff sorgen. Ja, find's ein bisschen schade unter dem Gesichtspunkt, dass der letzte Sprint vielleicht schon auf Etappe 12 stattfindet. Es wird in diesem Jahr trotzdem genug Sprinter geben, die trotzdem die Tour zu Ende fahren und vielleicht kann ja sogar so ein hügelfester Sprinter hier auch gewinnen. Das würde ich gar nicht ausschließen. Für die Bilder natürlich klasse, aber ich habe auch nichts dagegen gehabt, wie es vorher war. Das mochte ich eigentlich auch. Wie findest du die Strecke denn insgesamt? Wir haben es jetzt im Detail besprochen. Ich hoffe, das hat euch so in der Form auch gefallen, wie wir das hier gemacht haben. Ich kann ja mal vorwegnehmen, ich glaube, die letzte Woche wird richtig gut. Ich finde es eigentlich eine sehr ausgewogene Tour de France, wo wir von allem irgendwie was dabei haben. Vielleicht hätte das Einzelzeitfahren noch ein bisschen länger sein können. Da bin ich eher Fan von so einem traditionellen langen Einzelzeitfahren. Aber der Trend geht ja in der Vergangenheit schon so ein bisschen davon weg. Und ja, die Schlusswoche, ich glaube, die wird uns noch mal einiges an spektakulären Bildern bieten. Was sagst du?
Ja, insgesamt finde ich auch, also gerade auch die erste Woche, finde ich, bietet viel, viel Abwechslung. Da kann einiges passieren. Mein Gedanke ist allerdings so ein bisschen so, es ist, glaube ich, jetzt schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Tour. Ich glaube, die meisten Höhenmeter in den letzten 20 Jahren bei dieser Tour mit 4.500 Höhenmetern mehr als so im Schnitt. Ja, weiß ich nicht, ob es das ist, was es unbedingt braucht. Andererseits ist für mich auch so ein bisschen die Frage, klar, man kann jetzt nicht unbedingt auf alle Fahrer eingehen in der Routenplanung, aber gefühlt hat man ja schon Stimmen auch aus dem Feld gehört, dass es immer, immer schwieriger wird und dass eben außerhalb der Top-Favoriten da eigentlich keiner so richtig Spaß dran haben kann. Und es ist halt nicht so, dass wir jetzt dadurch plötzlich die große Spannung hätten, wer holt denn jetzt das GC? Andererseits natürlich auch so ein bisschen, gibt es einen Parcours, den man erstellen kann, der es für Tadej Pogacar schwieriger machen würde, außer 20 Sprintetappen?
Und selbst da hat er ja das ein oder andere schon mal bewiesen, dass er auch nicht so langsam ist. Von daher, ja, ich glaube, es folgt dem Trend, dass alles immer ein bisschen schwerer, ein bisschen spektakulärer sein muss. Auf der anderen Seite, du sagst es, es ist auch schwer, Spannung zu erzeugen. Man könnte natürlich so ganz viele Klassiker-Etappen einbauen, um taktisch irgendwie Überlegungen zu starten, aber auch da ist Tadej Pogacar ja einfach über jeden Zweifel erhaben. Dann lass uns doch gleich mal übergehen zu den Favoriten. Wir müssen als allererstes natürlich über Tadej Pogacar sprechen. Wir müssen aber auch, finde ich, über sein Team sprechen. Ich habe es dir in der Vorbereitung schon gesagt, ich kann mir kein stärkeres Team bei UAE vorstellen. Es fahren neben Tadej Pogacar Isaac Del Toro, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Polit, Florian Vermeersch, Tim Wellens und Adam Yates. Das ist schon eine absurde Mannschaftsstärke, mit der man vielleicht sogar die Tour auch ohne Tadej Pogacar gewinnen könnte. Bist du auch ein bisschen baff, ob dieser die dominanten Teamaufstellung, die UAE da gewählt hat?
Ja, ich glaube, UAE möchte da keinerlei Zweifel zulassen, dass da irgendjemand anders eine Chance hat. Im Zweifel ist es auch so ein bisschen, dass man jetzt beim Giro zum Beispiel ja auch relativ frühes Pech hatte und früh schon einige Helfer verloren hat, dass man hier so auf Nummer sicher geht, dass auch wenn da irgendwie ein, zwei, drei Fahrer ausfallen, hat man immer noch einen so starken Rest an Helfern, dass das einiges wettmachen kann. Dem natürlich unfassbar, dass man da ein Team ins Rennen schickt, wo mindestens zwei der Fahrer irgendwie Podiumfähigkeit hätten und auch beim Rest einige dabei sind, die man vielleicht durchaus so in der Top 10 oder erweiterten Top 10 sehen könnte. Also ja, unfassbar, was das für ein Team ist, das die da an den Start stellen.
Absolut, also auch ohne Frage das mit Abstand stärkste Team hier im Rennen. Siehst du so ein bisschen die Gefahr, dass wir vielleicht dadurch so ein bisschen auch Langeweile sehen im Sinne von UAE hat hier die Fähigkeit, auch jede Ausreißergruppe irgendwie zu kontrollieren. Und wenn Pogi morgens im Bus sagt, heute gewinne ich das Rennen, dann wird er das Rennen gewinnen und es gibt wenig dagegen zu machen. Ist das auch so ein bisschen deine Sorge, dass wir viele Siege von Pogacar und wenig Ausreißerspektakel sehen? Oder kannst du dir vorstellen, dass wir trotzdem dann auch er seine Kräfte gut einteilt und wir trotzdem auf unsere Kosten kommen?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Ne? Ich glaube, mit dem Team kann er schon, wenn er möchte, morgens im Bus entscheiden, heute will ich hier um den Sieg mitfahren. Allerdings, wir haben auch schon genug Fälle, auch dieses Jahr gesehen, wo UAE mit einem super dominanten Team am Start steht, versucht, das Rennen von Anfang an möglichst schwierig zu machen und zu kontrollieren. Und am Ende gerät es gerade dadurch dann aus den Fugen und wir erleben ein unerwartetes Ende. Das heißt, von daher, ich sag mal, das wahrscheinlichere Szenario, das wir sehen werden, ist, dass UAE ein super dominantes Rennen fährt, dass wir viele Tadej Pogacar-Siege sehen, dass das GC relativ eindeutig sein wird von Anfang an. Aber zumindest so ein paar Außenseiterchancen, dass wir zumindest auf einigen Etappen es nicht so ausgehen sehen werden, wie UAE das geplant hat. Die Möglichkeit sehe ich auf jeden Fall trotzdem.
Also 4 Tour de France-Siege hat Tadej Pogacar schon auf seinem Konto, 21 Etappensiege, 121 Profisiege und auch in dieser Saison hat er Strade, Sanremo, Flandern, Lüttich gewonnen, Zweiter war er in Roubaix und dazu noch Romandie und Tour de Suisse, 13 Saisonsiege, damit aktuell der erfolgreichste Profi im Peloton, das stärkste Team dabei. Es gab jetzt so ein paar, die gesagt haben, ist ja vielleicht zu schwer für die Tour de France, aber ich glaube, keiner von uns beiden kann sich vorstellen, dass hier irgendwie ein Weg an ihm vorbeiführt, wenn das Rennen auf der Straße entschieden wird. Sein Hauptherausforderer ist Jonas Vingegaard, der bringt ein Team, was ein bisschen Veränderung erlebt hat in den letzten Wochen mit sich. Victor Campenaerts, Edoardo Affini ist trotz Sturz bei der italienischen Meisterschaft dabei, Per Strandhagenes, Matteo Jorgensen, Sepp Kuss, Bruno Amirai und Davide Piganzrudi startet nach dem Giro auch bei der Tour de France. Jonas Vingegaard, Tour de France-Sieger 22 und 23. Insgesamt erst 4 Etappensiege, da war ich ein bisschen überrascht, bei der Tour de France. 54 Profisiege, also wenn man das mal gegenüberstellt, schon der Wahnsinn. Er hat jetzt 2 Grand Tour-Siege in Folge gefeiert mit der Vuelta im letzten Jahr und dem Giro. Was machen wir aus Jonas Vingegaards Chancen? Siehst du, dass er vielleicht näher herangerückt sein könnte? Siehst du, dass er irgendwas ihm entgegensetzt kann, Tadej Pogacar, oder hast du ihn ganz klar in dieser Schublade, er wird Zweiter?
Ja, also ich glaube, wir haben schon gesehen, dass die Vorbereitung dieses Jahr deutlich besser lief als in den vergangenen Jahren, einfach weil er keine schlimmen Stürze selber hatte. Anders natürlich einige seiner Teamkollegen. Das heißt, da ist Wismar natürlich so ein bisschen gehandicapt, auch in der Auswahl, wen sie jetzt zur Tour schicken konnten. Ich glaube, er ist super stark. Angeblich ist er ja auch bei der zweiten Grand Tour des Jahres stärker als bei der ersten. Das sind alles so Sachen, die vielleicht so ein bisschen für ihn sprechen. Andererseits, glaube ich, gibt es da keine Frage. Also Jonas Vingegaard wird um den zweiten Platz fahren und wird das aber wahrscheinlich sehr dominant tun. Ich sehe da eigentlich wenig, was passieren kann, dass er eine Position nach oben im GC rutschen kann, aber auch nach unten müsste er einiges an Luft haben, ist so meine Einschätzung.
Ich denke auch. Ich bin sehr, sehr gespannt. 12 Saisonsieger, also der hat ja vor allem die Rundfahrten abgefrühstückt. Paris-Nizza, Catalunya und eben den Giro bisher in dieser Saison. Ich setze auf jeden Fall auf ein anderes Team, das mehr so Positioning-Kontrolle schreit. Auch in hektischen Momenten hat er da guten Support und weniger Bergsupport. Da hat man mit Jorgensen, Kass und Piganzoli, vor allem Amirail, dann vielleicht in den früheren Phasen natürlich auch gute Fahrer um sich herum. Aber man sieht schon, dass da der Anspruch vielleicht ein bisschen ein anderer war an das Team. Was ich sagen könnte, ist auf jeden Fall die weniger Zeitfahrkilometer, die könnten ihm liegen, auch dieses Mannschaftszeitfahren, wie es jetzt nun läuft. Ich glaube, das hilft ihm auch eher, weil er sich lange verstecken kann. Dann im Team hat er wirklich gute Motoren mit Campenaerts, Affini, auch Jorgensen kann gut Zeitfahren, Amirail sowieso. Ich glaube, das kommt ihm entgegen, um den Abstand da so ein bisschen zu reduzieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat jetzt natürlich schon eine Grand Tour und generell mehr Renntage in den Beinen als Tadej Pogacar. Und was so ein bisschen Thema ist, ist, dass er ja häufiger dann bei der zweiten Grand Tour auch mal so einen kleinen Krankheitsblock einschiebt. Ich bin gespannt, ob er gesund durch die Tour kommt. Man kann sich's wünschen. Kannst du dir vorstellen, dass er zumindest die Lücke verkleinern kann im Vergleich zu den letzten Jahren und man vielleicht gerade am Anfang noch so ein bisschen von einem Duell auf Augenhöhe sprechen kann? Oder hast du da wirklich ganz klar zwei hierarchische Schubladen aufgemacht?
Ja, also das Herz möchte natürlich sagen, die Lücke ist kleiner und ich glaube so gerade auf eben den welligeren und weniger anspruchsvollen Etappen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da spritziger geworden ist, dass er da auch mit der Mannschaft, die er mit an den Start bringt, näher dran sein könnte und wir hoffen einfach mal, dass ihm Krankheit erspart bleibt, dass er und das Team von Stürzen verschont bleiben. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es zunächst erstmal ein bisschen enger sein könnte als jetzt in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende wird es doch relativ eindeutig sein.
Ja, die beiden Top-Favoriten kombinieren also 6 Tour de France-Siege. Und jetzt kommen wir mal so zu der Stufe dahinter, zu den Podiumskandidaten. Da habe ich erstmal 3 Namen. Vielleicht widersprichst du mir da und sagst, da fehlt noch Person X und Y. Lass uns erstmal mit dem großen Fragezeichen anfangen vor dieser Tour de France, Paul Sexas. Das Team ist nicht komplett auf ihn ausgerichtet. Olaf Koy hat es doch tatsächlich noch geschafft, sich endlich den Tourtraum zu erfüllen. Steht also am Start, hat mit Kees Bol noch einen Anfahrer dabei. Ansonsten Thijs Benoot, Dan Hole, Matthew Ricciatello, Nicolas Prudhomme und Aurélien Paré-Peintre dabei. Es ist das Grand Tour-Debüt von Paul Sexas. Er hatte beeindruckende Auftritte bei der Strade und Liège-Bastogne-Liège gegen Tadej Pogacar. Sein endgültiger Durchbruch erfolgte dann im Baskenland. 3 Etappensiege und die Gesamtwertung gewonnen. Hat da 2,5 Minuten gewonnen auf Florian Lipowitz und Tobias Haaland-Johannessen. Insgesamt 7 Saisonsiege hier in dieser Saison schon dabei. Hat ein sehr ausgewogenes Team. Ich habe die Namen gerade schon genannt. 3 Berghelfer, Sprinter und Anfahrer dabei und Hole Benoot. Das sind dann so die auf den mittelschweren Etappen und im Positioning sehr, sehr wertvoll sein können. Er hatte jetzt den Sturz bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Das macht die Bewertung so ein bisschen schwierig, würde ich sagen, denn wir wissen nicht, wie gut er sich fühlt. Vielleicht mit Olaf Koy so ein bisschen ein Zeichen, man will nicht voll auf die Karte Paul Sexas setzen, sondern mit einem Sprinter schon auch noch die Option haben, sich die Tour auf anderen Etappen so ein bisschen schön zu machen. Was erwartest du von dem erst 19-jährigen französischen Supertalent?
Ja, ich glaube, das ist Fluch und Segen zugleich, dass er da so der Auserwählte ist für die Franzosen. Ich glaube, einerseits gibt das natürlich erstmal einen ganz großen Push fürs Selbstvertrauen, diesen Support vor Ort sicherlich dann auch zu spüren zu bekommen. Andererseits ist es natürlich auch ein gewisser Druck, ne? Gerade dann mit 19 bei deiner ersten Tour. Die große Frage ist natürlich auch, schafft er es über 3 Wochen die Form so hoch zu halten? Das ist ja nochmal eine ganz andere Belastung als alles, was er bisher irgendwie kennt. Ich habe erstmal ganz große Hoffnungen für ihn, wäre mal sehr, sehr gespannt über eben die Einwochen und ein Tagesrennen hat er gezeigt, dass er da durchaus mit den Großen mal mithalten kann. Aber wie gesagt, die große Frage für mich ist, schafft er das auch über 3 Wochen schon? Decathlon haben wir in der Vergangenheit jetzt gesehen, sind da ganz gut als Team auch beim Giro ja gewesen, ihre Leute zu platzieren und sich zu koordinieren. Von daher bin ich da mal sehr gespannt, was sie als Team da auch rausholen.
Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, wir haben es auch häufiger besprochen in diesem Podcast, dass sie auf jeden Fall diesen Schritt zum richtigen GC-Team auch gemacht haben. Das Team ist in den Bergen definitiv stark mit Paris-Tendre, Ricitello und Prodhomme. Hat man da wirklich einen guten Support an der Seite? Ich bin da bei dir. Die Frage ist wirklich, was macht Woche 3? Gerade diese letzten beiden oder 3 schweren Bergetappen, die da warten, ist Paul Sixas dann vielleicht einer, dem da der Zahn gezogen wird? Und auch, wie gut hat er jetzt sich vorbereiten können nach dem Sturz? Ich meine, mit dem Zeitfahren und auch diesem Punchy Tag an Tag 2 wird er gleich richtig getestet. Die erste Bergankunft dann an Tag oder die erste schwere Bergetappe dann an Tag 6. Ich glaube, wir werden recht früh sehen, wie fit er ist. Von da aus dann sehen, wie es weitergeht. Also die Vorbereitung war jetzt nicht so, wie man sich's wünschen würde. Der Hype, er ist groß. Wir haben beide so ein bisschen das Gefühl gehabt, er kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Aber so richtig in den Kopf reinschauen können wir natürlich nicht. Also für mich sagt das Potenzial, er ist auf dem Papier der drittstärkste Bergfahrer, den wir hier bei dieser Tour haben. Aber ob er aufs Podium fahren kann, hängt einfach noch von so vielen anderen Faktoren ab. Deshalb fällt es mir schwer, da jetzt abschließend ein Urteil zu fällen. Also ich wäre absolut nicht überrascht, wenn er der Dritte ist und er ist wahrscheinlich der von hinten am ehesten auch Jonas Vingegaard Druck machen könnte. Aber auf der anderen Seite, eine Wundertüte so ein bisschen. Und ich bin einfach wahnsinnig gespannt. Ich freue mich aber, dass wir so eine Storyline haben werden bei dieser Tour. Und der Hauptherausforderer ums weiße Trikot, der könnte aus dem Team UAE kommen. Es ist Isaac Del Toro. Er belegte bei seinem ersten GC-Versuch im letzten Jahr Platz 2 beim Giro d'Italia. Der Col de la Finestre, der hat da so ein bisschen ihm noch den ersten Grand Tour-Sieg gekostet, macht in diesem Schritt den Schritt ganz klar zur zweiten GC-Option bei UAE, hat die UAE-Tour Tirreno Adriatico und jetzt auch die Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. 8 Saisonsiege, 29 Profisiege, hat bei Milan Sanremo und der Strade Bianche gezeigt, dass er ein richtig starkes Tandem zusammen mit Tadej Pogacar ist und dass er auch nach diesem Effort, den er da geleistet hat für seinen Kapitän, in der Lage ist, noch ein starkes eigenes Ergebnis einzufahren. Erster Fokus ist natürlich GC-Pogi, aber dann ist er durchaus einer, der vielleicht einfach dadurch, dass er dranbleiben kann an den Verfolgern und dann nochmal vielleicht sogar einen draufsetzen kann, weil er sich schonen kann, jemand ist, der im Schatten so aufs Podium fahren kann. Ist ein angriffslustiger Fahrer, der sich aber auch passiv verhalten kann. Ich würde sagen, es wirkte bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes so, als hätte er sich am Berg nochmal verbessert. Traust du ihm das Podium zu oder glaubst du, dieses ständige Pogi, das Rennen vorbereiten, ist dann doch einen Schnuff zu viel, was ein Nachteil auch gegenüber der Konkurrenz ist?
Ja, ich glaube, das wird das große Fragezeichen sein. Wie viel muss er da, wie viel kann er da für eben Pogi arbeiten und dann eben auch noch für sich selbst ist natürlich, ein zweischneidiges Schwert so ein bisschen. Grundsätzlich, wenn es diese Belastung für ihn nicht gäbe, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er das leisten kann. Aber ich glaube, er ist da auch, dass er sich einerseits persönlich mit Pogi gut versteht, und auch einfach ein Teamplayer ist. Ne? Wir haben es auch bei der Weltmeisterschaft zum Beispiel gesehen, wo sie ja nicht mal mehr für die gleiche Mannschaft angetreten sind, aber dass da eine gewisse Teamtreue trotzdem bestand und er sein eigenes Rennen völlig für Tadej Pogacar da irgendwie aufgeopfert hat. Und von daher, das könnte für ihn so das große Hindernis sein im Duell mit Paul Sixas. So oder so, Isaac Del Toro macht super Spaß, ihn fahren zu sehen. Und deswegen fände ich es schade, wenn wir nicht das Duell mit Sixas dann sehen können.
Vielleicht wird es auch ein Triell, denn wir haben hier natürlich noch die deutsche Tourhoffnung. Florian Lipowitz auf unserem Zettel, der zusammen mit Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, Nico Denz, Jai Hindley, Jan Tratnik, Tim van Dijk und Maxim van Grils am Start stehen würde, ist wahrscheinlich hinter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard der konstanteste GC-Fahrer der letzten anderthalb, zwei Jahre. Ihm gelang letztes Jahr mit dem dritten Platz bei der Tour de France der endgültige Durchbruch und in diesem Jahr ist er wieder unfassbar konstant. Achter bei der Algarve, Dritter in Katalonien, Zweiter im Baskenland, Zweiter bei der Romandie und Erster mit zwei Etappensiegen jetzt in Slowenien. Wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, vielleicht gibt ihm das dann nochmal so den zusätzlichen Siegwillen, ein bisschen Selbstvertrauen in Richtung Tour de France. Er steht natürlich als Teil einer Doppelspitze mit Remco Evenepoel am Start. Er hat in der Vergangenheit immer mal wieder so ein paar taktische Themen gehabt, würde ich sagen, Florian Lipowitz, häufig dann doch mal mit so Attacken dem fehlenden Killerinstinkt in entscheidenden Situationen dann auch zu diesen Attacken mal zu committen. Ansonsten hat er aber ein Team um sich herum, wo ich sagen würde, die können ihn da durchaus ein bisschen einfangen und ihm so ein bisschen Ruhe ausstrahlen. Ich würde sagen, die Konkurrenz ums Podium ist ein bisschen stärker als 2025. Von daher wird es vielleicht auch schwerer, auf dem Podium zu landen. Vielleicht hat er aber auch einen Schritt nach vorne gemacht. Wo schätzt du Florian Lipowitz ein? Ist er auf einer Stufe für dich mit dem, was Paul Sexas und Isaac Del Toro vom Potenzial haben? Oder bist du da eher so, dass er da in der gleichen Riege ist, aber vielleicht noch ein Schnuff dahinter? Wie schätzt du seine Chancen ab?
Also ich glaube, gerade gegenüber Paul Sexas ist sein großer Vorteil, dass er es einfach schon mal gemacht hat, dass er die zusätzliche Erfahrung hat, dass er so dieses Stück da einfach schon weiter ist. Er hat ein super starkes Team um sich rum und sehe aber auch so ein bisschen das Thema Doppelspitze bei Bora als tatsächlich auch so ein bisschen Fluch und Segen, ne? Also einerseits nimmt es ihm so ein bisschen den Druck. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit für taktische Spielereien, um sich da gegenseitig irgendwie zu helfen und zu pushen. Andererseits glaube ich, wenn wir tatsächlich so an die richtig steilen Berge kommen, wird Lipowitz der Stärkere von den beiden sein. Und dann kann es eben losgehen mit den Themen, wer ist da bereit, wem wie viel noch zu helfen, obwohl wir da auch schon diese Saison gesehen haben, dass Remco da sehr, sehr willens war, zu helfen und sich selber zurückzunehmen. Und bin mal gespannt, ob das bei der Tour dann auch noch das Gleiche ist.
Ja, die erste Woche, ich glaube, die liegt vor allem Remco, also gerade das Zeitfahren. Beide sind starke Zeitfahrer. Ich würde sagen, wahrscheinlich kommt Remco vor Lipowitz ins Ziel und vielleicht hat er sogar die Chance, das gelbe Trikot zu holen am ersten Tag. Vielleicht hat er sogar die Chance, das am zweiten Tag zu verteidigen. Auch das Profil kommt ihm ja eher entgegen. Und vielleicht hilft das ja sogar, dass Remco dann mit Gelb, mit vielleicht einem Sieg im Auftaktzeitfahren sich zumindest erstmal so ein bisschen befrieden lässt. Wir haben es in Katalonia gesehen, wo er auch nicht ganz auf dem Niveau war, was er gerne hätte und dann wirklich eine starke Helferleistung für Florian Lipowitz gezeigt hat. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Auf der Straße glaube ich auch, über die drei Wochen ist Florian Lipowitz der Stärkere. Remco ist natürlich ein Kandidat, der dem auch ein Podium durchaus zuzutrauen ist. Er scheint ja jetzt nochmal richtig gut trainiert zu haben, nochmal ein bisschen Gewicht verloren zu haben. Nach eigenen Aussagen ist die Power allerdings die gleiche gewesen. Also wir könnten hier einen durchaus starken Remco sehen, der, wenn wir ganz ehrlich sind, in seiner absoluten Bestverfassung mit einem wirklich guten Kopf durchaus in der Lage ist, aufs Podium zu fahren. Aber ich glaube auch, es ist immer irgendwas bei Remco in den letzten Jahren leider und deshalb glaube ich auch, Florian Lipowitz wird sich schon als Nummer 1 herauskristallisieren. Man hat auch das Gefühl, dass Lipowitz sich da nicht so davon beeindrucken lässt, von diesen Dingen, die dann herbeigeschrieben werden, von diesen internen Konflikten. Ich hatte das Gefühl, letztes Jahr hat ihn das auch kalt gelassen, dass es da diese Themen gab im Laufe der Rundfahrt. Und wenn er jetzt vielleicht noch so ein bisschen Selbstvertrauen getankt hat, dann auch wirklich sein eigenes Schicksal so ein bisschen in die Hand zu nehmen, dann glaube ich, dass das richtig stark wird. Und mit Jai Hindley hat er ja zum Beispiel auch noch einen Fahrer. Ich glaube, der wird noch sehr, sehr wichtig werden dann im Laufe der drei Wochen, auch für Red Bull Bora Hansgrohe. Ja, und Remco, dem traue ich hier durchaus zu, dass er auch als Nummer 2 vielleicht Fünfter wird, Sechster wird oder so am Ende, ist Top-Favorit für beide Zeitfahren. Ich glaube, er könnte hier eine richtig gute Tour haben und auch zeigen, warum er Bora stärker macht. unterm Strich, ob er jetzt ums Podium ein Wörtchen mitredet, das bleibt abzuwarten. Lass uns dann noch über einen reden, den ich hier jetzt auch noch mit in die Riege der Podiumskandidaten gepackt habe, wo ich aber sagen würde, ist ein bisschen ein Reach. Juan Ayuso, Lidl Trek, ein ultra spannendes Team am Start. Mats Pedersen, Matthias Wacek, Matthias Schjellmose, Quinn Simmons, Derek G. West, Carlos Verona und Tom Schkuyens stehen hier auf der Startliste. Juan Ayuso, ich habe hier als ersten Stichpunkt große Wundertüte. Fuhr das Tourdebüt 2026 nicht so Ende. Fuhr 2026 ist er der einzige Fahrer außerhalb von Tadej Pogacar, der bisher Paul Sixas geschlagen hat bei einer Rundfahrt. Das ist so eine kleine Randnotiz, es war aber nur die Algarve. Wurde jetzt Dritter bei der Tour, Auvergne-Rhône-Alpes hinter Del Toro. Und Luke Tuckwill ist ein starker Zeitfahrer, das könnte ihm entgegenkommen. Aber die Bergperformances, die sind immer wieder wechselhaft. Bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes hat er auch seine launische Fahrweise wieder mit einer etwas zu frühen Attacke unter Beweis gestellt. Auch Matthias Schjellmose bietet so ein bisschen Explosionsgefahr im eigenen Team. Da war weiß man ja, er ist vielleicht auch mit den möglichen Transfers zum nächsten Jahr nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, er mag das nicht so, sich unterzuordnen. Auch da also intern so ein paar Themen. Dann hat man Mats Pedersen auch noch dabei, der auch seine eigenen Interessen verfolgt. Der Vuelta hat aber Ayuso gezeigt, dass er im GC ganz vorne reinfahren kann, war 22 Dritter und 23 Vierter. Meine Schlussfolgerung war Potenzial für Podium, aber geht's ohne Drama. Fasst es das für dich auch ganz gut zusammen?
Ja, und ich glaube, das kann ich mit einem ganz entschiedenen Nein beantworten. Ich glaube, Drama wird es so oder so geben um Juan Ayuso und im Zweifel auch über das Team. Du hast diese Konstellationen angesprochen und ja, ich glaube, bei Juan Ayuso muss man einfach sagen, bisher ist er die große Wundertüte, der quasi von einem Tag auf den anderen völlig unterschiedliche Performances liefern kann. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, ob sie da jetzt über die letzten Wochen im Training es geschafft haben, da so ein bisschen Konstanz reinzubringen. Und würde mich sehr freuen. Ich finde ihn einen super spannenden Fahrer und würde es auch Lidl sehr gönnen und auch zum Zuschauen. Ist es natürlich schön, wenn wir möglichst breite Konkurrenz haben, wenn nicht um Platz 1, dann zumindest auf den Plätzen dahinter.
Ja, ich würde ihm einfach wünschen, dass er mal eine einigermaßen entspannte Top-10-Platzierung einfährt. Ich hätte ihn jetzt in meinem Power-Ranking vielleicht auf einer Ebene mit Remco. Beide haben so irgendwie wundersame Performances in den Bergen häufig oder verlieren unnötig mal irgendwo Zeit. Der Kopf spielt da immer eine große Rolle. Ich hätte ihn aber wahrscheinlich noch hinter Sixas, wobei da ist halt ein Fragezeichen, wo landet er am Ende, aber auch hinter Del Toro, seinem ehemaligen Teamkollegen und Florian Lipowitz. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in die offene Runde gehen. Ich habe jetzt hier noch aufgelistet, wer noch so angekündigt hat, auf GC zu fahren. Wen möchtest du denn noch hervorheben? Wer ist für dich besonders spannend und auf wen freust du dich vielleicht noch ganz besonders?
Ja, wer ja auch mal groß angekündigt wurde, als der könnte um GCs in den großen Rennen fahren, ist Tom Pidcock, der ja jetzt nicht mehr bei einem der großen Teams ist, aber der ja doch ja weiter auf Top-Niveau auch fährt. Ich glaube, dass er hier irgendwie ums GC fahren wird, ist unwahrscheinlich, aber eine Top-10-Platzierung, auch eine bessere Top-10-Platzierung, ist ihm, glaube ich, durchaus weiter zuzutrauen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er auf Etappe 6 Zeit frisst und danach noch zwei Etappensiege einholt oder dann später. Ich kann mir vorstellen, eigentlich ist diese Schlusswoche ein bisschen zu schwer für ihn. Aber was er letztes Jahr bei der Vuelta gezeigt hat, da war er Dritter. Das war bisher mit Abstand seine beste Grand Tour-Platzierung. Da werden wir jetzt eher nicht eine ähnliche Kragenweite der Performance sehen. So ein bisschen schwierig ist auch einzuordnen, wo er jetzt überhaupt mit seiner Kletterform steht. Wir haben ihn jetzt in Andorra gesehen, wo er gewonnen hat, aber auch da war die Konkurrenz jetzt eher überschaubar. Deshalb weiß ich nicht so ganz, was ich von ihm zu erwarten habe. Ich glaube, ein Top-10-Ergebnis bei der Tour wäre für ihn schon ein großer Erfolg. Er war 16. 2022 und 13. 2023, also das steht aus. Und wenn er diese Top-10 einfährt, ich glaube, dann könnte er ganz zufrieden sein. Aber wir müssen auch übers Trikot sprechen. 35 hat quasi den Reverse-Look hingelegt, von diesem Dunkelgrau zum Hellgrau. Du hast da deine ganz eigene Meinung zu.
Ja, ich habe inzwischen auch schon gesehen, dass es so ein bisschen drauf ankommt, auf welcher Social-Media-Plattform man die Bilder sieht. Ich glaube, bei Insta im Video sah das Trikot eher so ein bisschen hellblau aus. Was du mir geschickt hattest bei Blue Sky, das sah eher weiß aus. Hat auf jeden Fall in beiden Varianten auf jeden Fall, ja, ich sag mal so, die Seite des Brustkorbs bis hoch unter die Arme, einen Farbverlauf, der eben nach oben immer dunkler wird, so ein Dunkelblau. Ich habe es den Schweißflecken-Look genannt. Einerseits helles Trikot finde ich immer gut. Gerade jetzt so im Hochsommer ist das, glaube ich, auch für die Fahrer ein gewisser Segen. Ich sag mal, auf dem Fahrrad, die werden natürlich schwitzen. Da kann es natürlich ganz gut sein, wenn man das farblich so ein bisschen kaschiert. Andererseits, ich glaube, niemand kann einem einen Vorwurf machen, wenn man bei über 30 Grad in der Tour de France ein bisschen ins Schwitzen kommt.
Absolut. Dann lass uns noch über ein weiteres Team mit einem Sondertrikot sprechen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Movistar wechselt von diesem hellblau-weiß Trikot zum dunkelblauen Trikot. Und sie haben auch eine GC-Option dabei, auf die ich sehr gespannt bin. Kian Euttebroeks hat Raul Garcia Pierna, Pablo Castrillo, Ainer Rubio, Javier Romo, Nelson Oliveira und Jefferson Alvero Cepeda dabei. Also ein durchaus starkes Team für die Berge, würde ich sagen, die auch durchaus aus Ausreißergruppen Spaß machen können. Das ist sein Tour de France-Debüt, ist 23 Jahre jung, war Achter bei der Vuelta, seitdem bei den Grand Tours keine zu Ende gefahren. Auch eher so ein launiger Charakter, so ein bisschen wie Juan Ayuso. Aber ich habe das Gefühl, er hat bei Movistar jetzt zumindest in diesem Jahr erstmal so ein bisschen seine Konstanz gefunden. War Achter in Katalonien, 12. im Baskenland und jetzt 7. bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Traust du ihm ein Top-10-Ergebnis zu oder hast du so ein bisschen die Befürchtung, dass es auch da wieder so Themen gibt, entweder abseits des Rads oder er am Ende vielleicht aus Grund XYZ nicht zu Ende fahren kann?
Ja, das ist, glaube ich, eher so die größere Gefahr, dass da eben irgendwas ihm das Finish ruiniert. Ansonsten hat er dieses Jahr schon echt Spaß gemacht, wenn man ihn irgendwo gesehen hat. Du sprichst es an, er hatte die Konstanz, die Form scheint gut zu sein und er scheint bei Movistar auch einfach gut zu funktionieren. Hat hier ein gutes Team für die Berge mit am Start. Von daher fände ich es sehr schön zu sehen, dass das hier für ihn funktioniert, er die Konstanz findet. Und wie gesagt, ich finde, er macht Spaß zuzugucken und ich fände es spannend zu sehen, wo er dann am Ende rauskommt.
Dann lass uns noch über einen letzten GC-Fahrer sprechen. Die anderen, die lassen wir aus. Netcompany Ineos hat zum Zeitpunkt der Aufnahme zum Beispiel noch gar nicht bekannt gegeben, wer es werden soll. Kevin Vauclair ist vermutlich dabei, zusammen mit Arendsman und Bernal stand zwischendurch auf der Liste, jetzt ist er nicht mehr drauf, also da müssen wir leider uns im Schweigen hüllen. Ich glaube aber, Vauclair wird am Ende nicht ums Podium mitfahren, da werde ich mich mal so weit aus dem Fenster lehnen. Aber lass uns noch über Tobias Haaland-Johannessen sprechen, auch eine der Entdeckungen der letztjährigen Tour de France, hat mit Magnus Kort, Anders Garseth, Sören Barrenschold, Anton Schamik, Jonas Abrahamsen, Thorsten Train und Anders Haaland-Johannessen ein gutes Team um sich herum, war letztes Jahr Sechster, in diesem Jahr 9. bei der UAE-Tour, 4. bei Tirreno, 3. bei der Baskenland-Rundfahrt und 5. bei der Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Hat in meinen Augen so beim Blick auf die Ergebnisse in puncto Konstanz einen Schritt nach vorne gemacht, hat sich definitiv in der Weltspitze etabliert. Die Konkurrenz ist ein bisschen stärker als letztes Jahr, also vermutlich auch ein Kandidat so um die hinteren Plätze der Top 10 oder hast du ihn da deutlich höher?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich würde auch mal irgendwie mutmaßen oder zumindest an dich die Frage weitergeben, Uno X, in den letzten Jahren natürlich bei der Tour vor allem dadurch aufgefallen, dass sie das Rennen super animiert haben, dass sie ihre ersten Grand Tour-Etappensieger eingefahren haben. Meinst du, das machen die dieses Jahr auch? Und wenn ja, kann das dann auch Top-10-Ambitionen behindern oder zumindest einschränken?
Ja, eine gute Frage. Also sie haben durchaus ja auch noch starke Bergfahrer drumherum. Ich glaube, es kommt nicht so ganz aufs Team an. Also ich kann mir auch vorstellen, dass quasi man Tobias Haaland-Johannessen fürs Team, so fürs GC so ein bisschen abstellt und ihn so fahren lässt mit jeweils ein, zwei Fahrern an der Seite und dann jemand wie Thorsten Train, der ja letztes Jahr 9. bei der Vuelta war, dann sein Bruder Anders Haaland-Johannessen und auch ein Anton Schamik, die ja auch gut im Berg, im Gebirge sind, dass die dann jeweils mal in die Ausreißergruppe gehen dürfen. Ja, und Magnus Kort, der wird alles geben, hier bei seiner letzten Tour im dänischen Meistertrikot nochmal eine Etappe zu gewinnen. Jonas Abrahamsen auch immer gut aus so einer Ausreißergruppe, auch da für diesen Tag, wo wir die Frage gestellt haben, ob die Sprinter schon zu müde sind, auch das eigentlich wie gemalt für ihn, da in die Gruppe zu gehen. Also ich glaube, es kommt bei Uno X nicht so sehr aufs Team an. Dann wird bei Tobias Haaland-Johannessen einfach die Beine sprechen. Aber er ist auch gut für so einen Harakiri-Move. Das haben wir auch bei der Baskenland-Rundfahrt, war es, glaube ich, gesehen, wo er am letzten Tag das halbe UNOX-Team in der Ausreißergruppe war und ihn fast noch an Lipowitz vorbeigefahren haben in der Gesamtwertung. Und sowas kann ich mir eigentlich auch gut vorstellen, auf einer der letzten Etappen, dass UNOX dann einfach nochmal alle Beine in die Hand nimmt und in die Ausreißergruppe geht. Also ich bin auch auf ihn sehr gespannt, ist ein cooler Fahrer. Auch punchy, ich kann mir auch vorstellen, dass er bei so Sprints aus der GC-Gruppe auch immer mal Richtung Podium schielen kann. Vielleicht gelingt ihm ja sogar auch ein Etappensieg. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Wir nennen jetzt einfach nur noch die Namen, die GC-Ambitionen angekündigt haben. Da ist einmal Antonio Tiberi bei seinem Tour de France-Debüt, der auf Gesamtwertung fahren soll. Auch da stelle ich mir eher Top 10 vor, wenn überhaupt, weil der einfach nicht so konstant ist. Und Ilan van Wilder, auch da ist es eher ein Experiment, in Richtung Top 10 zu gehen. Speziell nicht auf GC gehen, Lenny Martinez und Richard Carapaz, die haben sich beide aufs Bergtrikot verschrieben, da bin ich gespannt, wie viel PR-Strategie dabei ist und wie viel anderes, und dann wollte ich noch einmal nennen, Ben O'Connor, Lennart van Efeld, dann Tejada und Igita für Astana, Chemos und G. West und Jordan Jäger, das sind auch noch Fahrer, wo ich es mich nicht wundern würde, wenn die aus Ausreißergruppen vielleicht in Richtung Top 10 fahren. Dann lass uns mal über die Sprinter sprechen und vor allem voran über das grüne Trikot. Denn da gibt es ein paar Änderungen. Die Punkte, die wurden ein bisschen angepasst. Die leichtesten Etappen, die bringen jetzt 70 statt 50 Punkte im Ziel. Der zweite bekommt jetzt 50, der dritte 40. Das sind insgesamt 5 Etappen. Dann gibt es die zweitleichteste Kategorie, die gibt es 4-mal. Da gibt es 50 Punkte. Hügeletappen geben 30 Punkte und Bergetappen und Zeitfahren 20 Punkte. Die ASO will natürlich am Ende dieser Rundfahrt möglichst 4 Trikotsieger sehen und nicht Tadej Pogacar neben 3 Schaufensterpuppen auf der Bühne vor toller Kulisse auf den Champs-Élysées. Findest du das ein valides Interesse, dass die Punktewertung jetzt doch noch mal ein bisschen mehr zur Sprintwertung wird? Und könntest du dir vorstellen, dass das sogar ein bisschen dann auch die letzten Etappen belebt mit Sprintern, die versuchen noch irgendwie Punkte fürs grüne Trikot zu sammeln? Denn trotzdem wird es ja in der letzten Woche ein Kampf gegen das Zeitlimit und auch gegen Tadej Pogacar werden.
Ja, ich finde es total valide und ich finde es vor allem auch fair den Sprintern selbst gegenüber, denn die sollen ja nun mal auch irgendwas haben, um das sie fahren können. Ich glaube, auch Tadej Pogacar ist eigentlich so ein grünes Trikot. Das ist nice to have, aber das ist ja nicht das, wofür er da an den Start geht. Und finde ich tatsächlich absolut fair. Frage wäre zum Beispiel auch bei einem Bergtrikot. Natürlich ist Tadej Pogacar wahrscheinlich dann auch mit einer der stärksten Bergfahrer, genauso wie der GC-Fahrer wahrscheinlich mit einer der stärksten Bergfahrer ist. Aber muss das zwingend auch heißen, dass der dann dieses gepunktete Trikot hat? Ich fand es beim Giro ganz schön, dass wir am Ende eine Konstellation hatten, wo nicht der beste GC-Fahrer dann auch das Bergtrikot geholt hat. Von daher finde ich es hier im Sprint auf jeden Fall schon mal super fair, das zu ändern.
Es gibt auf jeden Fall auch keine doppelten Bergpunkte mehr im Ziel. Also auch da hat man seitens der ASO reagiert. Ich kann die Leute verstehen, die sagen, ja, die stärksten Fahrer sollten das auch haben. Aber auch Sprinter sind ja starke Fahrer. Und am Ende ist es doch eigentlich cool. Und ich hoffe, es kommt dazu, dass Richard Carapaz und Lenny Martinez wirklich von Beginn an auf die Bergpunkte gehen. Und wir vielleicht da zwischen den beiden sogar ein cooles Battle sehen. Und dann greifen da vielleicht noch Pogacar und Vingegaard ein. Vielleicht sogar ein Paul Sixt Haas. Und dann haben wir hier vielleicht wirklich coole Abwechslungsreihen. Duelle und ja, am Ende ist es sollen diese Wertungen ja einfach das Rennen beleben. Von daher kann ich verstehen, dass man da Anpassungen vorgenommen hat. Wir haben eine ordentliche Liste an Sprintern. Wir haben Olaf Koy, den haben wir angesprochen, Jasper Philipsen, Mats Pedersen, Tim Merlier, Arvid de Klein, Pavel Bittner, Arnaud de Lee, Binyam Gemay, Phil Barhaus, Max Kanter, Pascal Ackermann aus deutscher Sicht und dann noch Milan Fretin. Das sind so die, die ich jetzt erstmal ausgemacht habe. Was die Sprints angeht, haben wir bei der Baloise Belgium Tour gesehen, dass es wahrscheinlich sehr ausgeglichen sein wird. Da haben ja sowohl Giermay als auch Philipsen, Koy und Merlier jeweils eine Etappe gewonnen. Wie erwartest du das Kampf ums grüne, den Kampf ums grüne Trikot? Da geht es ja wahrscheinlich schon darum, dass man ein bisschen hügelfester ist, auf den Etappen auch Punkte sammeln kann. Wird es für dich das Duell Mats Pedersen gegen Jasper Philipsen oder hast du da noch jemand ganz anderes auf der Liste?
Ja, ich Mads Pedersen finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Der hat ja in der Vergangenheit bewiesen, dass er durchaus den ein oder anderen Anstieg auch hochkommen kann. Genauso wie wir ja auch bei Jasper Philipsen drüber gesprochen haben, der schien dieses Jahr da auch nochmal besonders in Fahrt gekommen zu sein. Ich fände es spannend zu sehen, wo Olaf Keul sich so bewegt. Auch Tim Merlier, wenn er tatsächlich bis in den Sprint kommt, natürlich immer, dass man ihn auf der Karte haben sollte. Binyam Gemay ist natürlich Klassiker, stark auch, würde ich jetzt aber vielleicht eher so in die zweite Reihe stellen. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube vor allem dadurch, dass die klassischen Massensprints halt für die meisten Punkte sorgen, werden vermutlich Philipsen und Pedersen, die in diesen Sprints dann eben auch immer punkten, Vorteile gegenüber Fahrern haben, wie Gemay oder auch Arnaud Delis zum Beispiel, die halt eher die hügelfesteren Sprinter sind, was in der Vergangenheit, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger war. Ich glaube, für Keul und Merlier wird dann eben auf diesen schwereren Etappen es schwieriger, Punkte zu sammeln. Deshalb, glaube ich, spitzt es sich schon darauf zu. Ich bin sehr gespannt generell auf die Sprints. Ich glaube, wir haben ein sehr ausgeglichenes Sprinterfeld. Für mich bleibt Tim Merlier so der stärkste Sprinter. Und es kristallisiert sich ja trotzdem meistens ein Fahrer raus, der dann viele Etappen gewinnt, mehr als die anderen. Aber ich kann mir wirklich viele Fahrer vorstellen, die hier zumindest mal eine Etappe gewinnen. Phil Bahus aus deutscher Sicht wahrscheinlich die besten Karten, der in der Vergangenheit ja schon immer mal auf dem Podium war und es noch nicht ganz geschafft hat. Pavel Bittner traue ich natürlich auch mit meinem Background durchaus zu, hier eine Etappe zu gewinnen. Aber ansonsten sind es wahrscheinlich die Big Four, die hier die besten Karten haben auf einen Etappensieg. Ich bin sehr gespannt. Die letzten Sieger des Punktetrikots nochmal für euch. 2025 war es Jonathan Milan, 24 Girmay, 23 Philipsen und 22 Wout van Aert. Also das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich da auf die Sprints. Ich glaube, da sehen wir sehr viel Abwechslung in den Finals. Und auf jeden Fall verschiedene Sieger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so eine Dominanz gibt, wie wir die jetzt von Paul Manier beim Giro gesehen haben. Bergtrikot, wir haben es angesprochen, haben es ein paar angekündigt, drauf gehen zu wollen. Aber da jetzt einen Favoriten auszumachen, recht schwierig. Das ergibt sich ja häufig aus dem Rennen. Top-Favoriten auf jeden Fall Pogacar und Vingegaard wahrscheinlich. Und dann eben die GC-Fahrer die Bergfahrer, die sich dann darauf entscheiden. Und dann lass uns doch mal über die deutschen Fahrer sprechen. Wir haben 12 an der Zahl am Start. Wir gehen die einfach mal der Reihe nach durch. Florian Lipowitz, den haben wir schon durchgesprochen. Der wird GC-Fahrer für Red Bull Bora-Hansgrohe und hat Nico Denz an seiner Seite, der ein wichtiger Helfer wird und Chancen aus der Gruppe hat. Ähnliches Nils Polit, wertvoller Helfer für Tadej Pogacar. Und wir haben die Sprinter schon durchgesprochen mit Max Kanter, Pascal Ackermann und Phil Bahus. Wer auch am Start steht, der deutsche Meister Felix Engelhardt, der sein Tour de France Debüt gibt, ist in so einem Etappenjäger-Squad dabei für Jaikko Alula. Absolut verdient, dass wir jetzt Felix Engelhardt hier im schönen neuen deutschen Meistertrikot am Start stehen.
Ja, definitiv. Ich bin auch mal gespannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Gibt es schon Bilder wie...
Ich glaube, das werden wir jetzt bei der Teampräsentation morgen erst sehen. Aber ich habe Hoffnung, dass es ein bisschen besser ist als das erste, was wir letztes Jahr von Georg Zimmermann gesehen haben.
Ja, das finde ich tatsächlich ja auch immer, dass man sehnsüchtig in andere Länder guckt, was es da so für Meistertrikots gibt, die ja zum Teil echt coole Designs haben. Allerdings würde ich Jaikko da durchaus zutrauen, dass sie da ein schönes Design zaubern könnten. Ich bin sehr gespannt. Glaubst du, er kann selber um einen Etappensieg fahren? Hat er realistische Chancen?
Ja, auf so mittelschweren Etappen ist ihm, glaube ich, durchaus was zuzutrauen. Felix Engelhardt, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Immer noch von vielen, steht nicht ganz so im Mittelpunkt. Gerade das könnte ihm zugutekommen, dass er vielleicht auch hier und da dann in so stärkeren Konstellationen mal mitsurfen kann. Und er ist dann doch recht endschnell, hat er immer wieder gezeigt, dass er so nach einem hügeligen Rennen dann doch noch einen ganz guten Punch hat, so wie wir es jetzt bei der Deutschen Meisterschaft gesehen haben. Ich glaube, das Team generell wird Vollgas freie Fahrt bekommen. Man hat mit Michael Matthews noch einen hügelfesten Sprinter dabei, dann eben Pascal Ackermann, dazu dann noch Ben O'Connor, Mauro Schmid. Das sind weitere Fahrer, die definitiv in der Gruppe für Action sorgen werden. Ich bin sehr gespannt, das könnte viel Spaß machen, das Team Jaikko. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier mit ein, zwei Etappensiegen nach Hause gehen und warum nicht auch eher einer derer, die das schaffen können. Ebenfalls gespannt bin ich auf Georg Steinhauser, der ebenfalls auf Etappenjagd gehen könnte für IF. Der hat ja in diesem Jahr durchaus schon seine GC-Qualitäten gezeigt, am Berg, da ist ihm durchaus auch was zuzutrauen. Und er ist ja schon Etappensieger beim Giro d'Italia 2024. Traust du ihm da was zu? Auch als Ausreißer wahrscheinlich, oder?
Ja, ich glaube, auf einer Etappe, wo es einige Anstiege gibt, wo aber das GC jetzt vielleicht nicht unbedingt super scharf auf den Sieg ist, könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja, ich seit eben diesem Giro-Sieg 2024 habe ich ihn so ein bisschen auf der Karte. Freue mich immer, ihn bei einem Rennen am Start zu sehen und würde mich auf jeden Fall freuen, ihn da mal weit vorne im Kampf um einen Etappensieg miterleben zu dürfen.
Dann haben wir noch Georg Zimmermann, den jetzt abgelösten deutschen Meister. Der war ja schon nah dran an einem Tour de France-Etappensieg. Traust du es ihm in diesem Jahr zu? Auch da ist er wahrscheinlich in einem Team, was voll auf Etappensiege geht, mit Lennart van Eetfeldt, mit Jenno Bergmoos und eben mit Arnaud Delis. Glaubst du, dass ihm das dieses Jahr gelingen kann? Oder glaubst du, es ist vielleicht auch mit den wenigen Möglichkeiten dann doch irgendwie schwer? Er hat immerhin gezeigt, was er kann bei Eschborn Frankfurt in diesem Jahr.
Ja, ist ja auch, ich glaube, eines seiner erklärten Karriereziele, mal bei der Tour diesen Etappensieg endlich zu holen. Würde mich auch total freuen. Also ich finde, der kann das immer sehr gut in Worte fassen, diese Emotionalität des Radsports. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was Lotto so liefern kann. Es ist ja nicht so ganz ruhig ums Team. Also ich glaube, da ist jetzt in der Woche vor der Tour bekannt geworden, dass einer der Performance-Leiter das Team plötzlich verlässt. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, mit so viel Trubel im Rücken, mit solchen Umstellungen, das könnte das Ganze natürlich erschweren, oder?
Ja, ich bin gespannt, wie viel die Fahrer dann davon mitbekommen. Ich meine, immerhin ist es nicht in die Vorbereitung gefallen, diese Nachricht, sondern kam gestern, dass eben Eike Wischbeek, der das Team so maßgeblich mit aufgebaut hat, davor lange bei meinem ehemaligen Team gewesen, bei dem Team, was heute Picnic Post NL heißt, hat da unter anderem Marcel Kitte entdeckt und die Ära von Degenkolb und Kitte geprägt und jetzt eben in den letzten Jahren Lotto bzw. Intermarché aufgebaut. Ja, bin ich gespannt, wie nah das an den Fahrern dran ist. Ist auf jeden Fall ein spannendes Team, wenn Van Eetfeldt, aber auch so Baptiste Vestrofé, der französische Thomas de Gent, wie ich ihn ja gerne nenne. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall viel von denen in den Ausreißergruppen sehen. Auch Jenno Bergmoos fährt eine überraschend starke Saison bisher und kann auch bei so klassikerähnlichen Etappen gute Ergebnisse einfahren. Also ich bin eigentlich guter Dinge, dass wir da viel von ihnen sehen werden und Georg Zimmermann gehört da auf jeden Fall zu den spannenden Fahrern. Dann haben wir noch John Degenkolb und Niklas Merkel für Picnic Post NL dabei. Eventuell können wir einen der beiden euch noch in einer kleinen Sonderfolge präsentieren im Interview in dieser Woche. Da bin ich auf jeden Fall dran. Ja, John Degenkolb natürlich vor allem Road Captain bei Picnic. Und wichtig für den Leadout von Pavel Bittner. Gleiches gilt für Niklas Merkel, der das auch letztes Jahr schon gut gemacht hat bei der Tour. Und der letzte, den wir hier noch nennen müssen, ist Michael Hessmann, der für Movistar sein Tour de France-Debüt feiert. Der hat ja eine sehr bewegte Vergangenheit hinter sich mit Dopingsperre und ähnlichem. Können wir auch gerne mal für euch aufarbeiten. Den hätte ich, glaube ich, auch gerne mal in einem Interview dabei, um so ein bisschen über die letzten Jahre zu sprechen. Der auf jeden Fall für Movistar dabei. Auch ihn könnte ich mir gut in Ausreißergruppen vorstellen. Eigentlich ein gutes Aufgebot. Ich glaube, es fehlt aus deutscher Sicht kaum jemand, so irgendwie vorne dabei ist. Lennart Kemner natürlich bitter, dass der es nicht geschafft hat ins Aufgebot von Lidl Trek. Ansonsten aber eine runde Sache und 12 deutsche Starter doch auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Und dann kommen wir zu euren Hörerfragen. Da haben wir so ein paar bekommen. Da sind wir natürlich wie immer sehr dankbar und versuchen die jetzt so ein bisschen durchzusprechen. Zum einen kam die Frage nach dem Hitzeprotokoll, das es jetzt rund um die Tour de France gibt, gerade bei der vergangenen Hitzewelle, die wir hier über uns ergehen lassen mussten. Eine durchaus relevante Frage. Und da gibt es natürlich zwei Ebenen. Zum einen mal, was können die Teams tun. Trikotfarbe ein wichtiges Thema, das ist jetzt allerdings eher durch. Ich kann mir aber vorstellen, in so schwarzen Trikots wie Tudor zu fahren, ist über 3 Wochen bei der Tour de France dann eher nicht so geil. Zum anderen gibt es natürlich Kleinigkeiten, die man machen kann. Kühlwesten direkt im Ziel und natürlich auch beim Aufwärmen am Start. Es wird mehr Helfer und Verpflegungspunkte geben. Ich weiß zum Beispiel, bei Picnic Post NL gibt es ein eigenes Cooling-Team, was immer mitreist, um einfach noch mehr Punkte an der Strecke abzudecken mit kühlen Wasserflaschen, mit Waterpouches, mit Eissocken. Das ist das nächste Thema. Da werden häufig dann so Damenstrümpfe genutzt, in die dann Eiswürfel gegeben werden, die man sich perfekt in den Nacken machen kann und die man dann eben auch leicht entsorgen kann, wenn das Eis geschmolzen ist. Dann Trikotfarben habe ich schon angesprochen. Es gibt bei UAE zum Beispiel einen eigenen Van, der mit einer Eistonne im Ziel steht, wo man sich schnell abkühlen kann. Hitzetraining ist in den letzten Jahren auch ein viel wichtigeres Thema geworden. Häufig sieht man dann Fahrer, die entweder in so Maler-Einteilern auf der Rolle trainieren oder einfach in Winterklamotten, um den Körper so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und seitens der UCI gibt es natürlich auch einiges. Seit 2024 gibt es ein High-Temperature-Protokoll. Hier gibt es verschiedene Risikostufen, 5 an der Zahl, die als Grundlage für Entscheidungen über mögliche Maßnahmen dienen. Stufen sorgen dafür, dass zum Beispiel mehr Eis zur Verfügung gestellt wird von der Organisation für die Teams und ja, häufig dann auch solche Sachen wie, dass man bis zum Ziel fast verfliegen darf mit Wasser. Sonst gibt es ja da Regeln, dass in den letzten 10, 15 Kilometern nicht mehr verpflegt werden darf. Das wird dann häufig gelockert ab einer bestimmten Temperatur und ab 28 Grad gilt die rote Stufe und die kann theoretisch als Grundlage genutzt werden für Neutralisation, Streckenänderung oder angepasste Startzeiten. Also das vielleicht mal als kleiner Überblick für euch. Als zweitens wurden wir nach den Wildcard-Teams gefragt, was wir denn von denen erwarten. Pinarello hat jetzt das Aufgebot noch nicht bekannt gegeben. Tom Pidcock haben wir da aber schon besprochen. Ansonsten sind dabei Cararural, Tudor, Cofidis und Total Energies. Vor allem Cararural, Bent hat ja ein richtig spannendes Team mit Fernando Gaviria, mit Abel Balderstone, mit Sebastian Berwick, Stefano Aldani. Das könnte ein spaßiges Team werden, oder was sagst du?
Ja, definitiv. Und ich glaube eben so als eines der Wildcard-Teams, die ja tatsächlich speziell eingeladen wurden, ohne quasi ein Anrecht auf die Einladung zu haben. Und eben auch als spanisches Team, die ja wegen des Starts in Barcelona mit dabei sind, werden die, glaube ich, ganz besonders motiviert sein, sich auch zu zeigen und das Rennen zu beleben. Ich glaube, gerade mit so einem erfahrenen Kader, wie die an den Start schicken, sind die auch heiß drauf, sich zu zeigen und mal was zu versuchen. Und hoffentlich kommt dabei was rum. Auf jeden Fall dürfte es auf jeden Fall spaßig sein, ihnen dabei zuzugucken.
Ja, Fernando Gaviria ja bekannt dafür, viel zu früh anzufangen zu sprinten. Allein deshalb wird er wahrscheinlich weit vorne zu sehen sein, zumindest 200 Meter vor dem Ziel. Einen Etappensieg traue ich ihm jetzt nicht zu, aber so jemand wie Sebastian Berwick oder Abel Balderstone, der erste, Berwick hat gerade die Türkei-Rundfahrt gewonnen, Balderstone war letztes Jahr 13. der Vuelta. Also das sind Fahrer, die durchaus in so einer Ausreißergruppe mal als Überraschungssieger durchaus nicht auszuschließen sind. Dann kommen wir zu einem Team, was sich eine Wildcard als, ja, eine zwangsläufige Wildcard verdient hat, formulieren wir es mal so, Tudor Pro Cycling, die haben riesige Namen dabei, mit Julian Alaphilippe, 6-facher Etappensieger, Matteo Trentin, 3-facher Tour de France Etappensieger, Mike Storer, gerade 7. des Giros geworden, Rick Ploemers, Arvid de Klein, Marco Haller und Mark Hirschi, der ebenfalls schon eine Etappe gewonnen hat, und Yannis Wursa. Die fahren jetzt erstmals komplett auf Etappensiege und mit einem Mike Storer, Julian Alaphilippe, auch mit Trentin und Hirschi und einem Sprint-Außenseiter wie Arvid de Klein, ist denen das durchaus zuzutrauen, oder?
Ja, ich glaube definitiv, auch hier mit Julian Alaphilippe, einer der mittlerweile ja schon älteren Hasen, der ja aber durchaus immer mal wieder noch zeigt, dass er die Beine hat und dass er vor allem auch einfach ein super intelligenter Rennfahrer sein kann, traue ich denen durchaus einiges zu. Michael Storer, du hast es schon angesprochen, bisher auch eine starke Saison gefahren. Von daher bin ich auch hier sehr, sehr gespannt, was die abliefern können am Ende.
So, dann ist Cofidis noch dabei. Die haben vor allem, finde ich, mit Alex Aranburu und Jon Izagirre auch 2 spannende Karten dabei, die durchaus für Furore sorgen können. Seit 2023 warten sie jetzt auf ihren nächsten Tour de France Etappensieg, den damals Jon Izagirre geholt hat. Und Total Energies, letztes Jahr überraschend Jordan Gigard auf Rang 10 bei der Tour de France. Anthony Turgis hat 2024 eine Etappe gewonnen. Was traust du dem Team zu? Ich fürchte, für Gigard wird es trotz Ausreißergruppen wahrscheinlich eher schwierig, wieder in die Top 10 zu fahren.
Ja, ich glaube auch. Also Total Energies ja seit Jahren irgendwie fester Bestandteil der Tour de France, aber ja durchaus ein Team, das hier und da das ein oder andere Problem auch hatte jetzt in der Vergangenheit, wo es nicht so ganz leicht rumsteht, und ich glaube, das könnte durchaus auch das Rennen beeinflussen, zumal einfach das Feld insgesamt ja sehr, sehr stark ist. Von daher werden die ja doch einiges an Glück haben müssen, um hier glänzen zu können.
Wir haben auch noch eine Breaking News gerade, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Der Netcompany Ineos hat soeben das Aufgebot für die Tour de France bestätigt. Lass uns da kurz nochmal reingehen. Taimin Arensmann, Egan Bernal, Tobias Voss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michael Kwiatkowski, Joshua Tarling und Kevin Vogler werden am Start stehen. Das ist auf dem Papier doch eigentlich auch ein spannendes Team, aber es fehlt vielleicht so ein bisschen das, was wir angesprochen haben, so der Killer für die Gesamtwertung. Was traust du dem Team zu?
Ja, jetzt sage ich, dass Kevin Vauclin ja im letzten Jahr durchaus hier und da mal glänzen konnte bei der Tour. Ich weiß, du bist da so ein bisschen kritischer, was ihn und ja eben auch die Stärke dann über drei Wochen angeht. Jetzt hat er durchaus einige Helfer an der Seite, die auch über zumindest zwei von drei Wochen vielleicht starke Leistungen bringen können. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was vor allem auch Egan Bernal angeht, wie es dem so geht, hat ja beim Giro durchaus auch hier und da mal zu kämpfen, war dann am Ende aber wirklich ein wichtiger Bestandteil des Teams. Filippo Ganna macht natürlich die Zeitfahren nochmal sehr, sehr spannend. Ineos haben wir als Gesamtteam im Mannschaftszeitfahren zuletzt auch sehr stark erlebt. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt.
Ich glaube, fürs Teamzeitfahren auch gar kein uninteressantes Team. Mit Arensmann als sehr gutem Zeitfahrer, Tobias Voss, ehemaliger Zeitfahrweltmeister, Filippo Ganna, ehemaliger Zeitfahrweltmeister, dann noch Joshua Tarling und Kevin Vauclin, die können auch alle richtig treten. Die hätte ich jetzt auch mal schnell reingeschoben in die Favoritendiskussion für den ersten Tag. Und ich bin gespannt, wer denn jetzt die GC-Option wird. Mit Vauclin hat man einen, der ist letztes Jahr Siebter geworden, aber mit über 20 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung und die Konkurrenz stärker, habe ich ja schon gesagt, in diesem Jahr. Aber man hat Egan Bernal dabei und Taimin Arensmann, Vierter des Giro d'Italia. Da bin ich gespannt. Der ist, glaube ich, jetzt auch noch nie zwei Grand Tours in einem Jahr auf Gesamtwertung gefahren. Aber das ist durchaus ein spannendes Team, vor allem für die Plätze dahinter. Tobias Voss hat gerade in der Schweiz auch seine Kletterform gezeigt. Also durchaus ein spannendes Team. Und damit fehlt jetzt nur noch ein Team, was offen ist, nämlich Pinarello. Da können wir jetzt leider euch nicht sagen, aber wahrscheinlich wird Tom Pidcock am Start stehen und den haben wir ja schon besprochen. Dann hast du noch irgendeinen Fahrer auf der Startliste, auf den du dich besonders freust, sei es, weil du denkst, der könnte dir im in deinem Fantasy-Team gute Punkte bringen, den haben nicht so viele auf dem Schirm, oder einfach, weil du großer Fan bist und gespannt bist, was er so zeigen kann.
Tatsächlich, das Fantasy-Team habe ich ganz bewusst noch nicht zusammengestellt, weil ich erstmal hier die Experteneinschätzung abwarten wollte, um dann ein bisschen deine Hausaufgaben abzuschreiben. Ich freue mich aber ganz besonders, du hast ihn vorhin einmal ganz kurz erwähnt, Baptiste Weißtrofer von Lotto. Ich habe den über den Winter irgendwie entdeckt, weil der einen völlig verrückten Bikepacking-Trip durch Thailand gemacht hat. Und diese Saison natürlich auch schon zu Genüge aufgetaucht, hat Etappensiege schon feiern dürfen, hat vor allem aber auch viele Stunden schon in Ausreißergruppen verbracht, in denen er dann auch zum Teil andere Fahrer gecoacht hat, über wie man eine Ausreißergruppe taktisch richtig fährt. Finde ich ein super spannender Fahrer, der super Kampfgeist hat, der sich jetzt auch sehr aktiv von dem, was ich mitbekommen habe, auf die Tour vorbereitet hat. Von daher, auf den freue ich mich wirklich sehr. Gibt's da noch irgendwen, den du ins Rennen schicken möchtest?
Ja, ich bin der Hipster. Ich sag mal, ich bin bei Picknick gespannt auf Fritz Biesterboss, der so in Abwesenheit der großen Namen in diesem Jahr wirklich häufiger gute Ergebnisse eingefahren hat und den ich mir gerade neben Pavel Bittner so als zweite Option für die etwas hügeligeren oder die Ausreißer-Etappen ganz gut vorstellen kann als spannende Option. Ich habe schon gesagt, Sebastian Berwick, da wird sich Patrick Bro von unserem Schwester oder von unserem Podcast-Kollegen, dem Lantern Recycling Podcast, freuen. Auch ein spannender Fahrer. Ich bin genau wie du auf Baptiste Weißtrofer sehr, sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, Clément Berthier von Groupama FDJ könnte... Ja, der hatte dieses Jahr noch nicht die lauteste Saison, aber auch der immer wieder gut und dem fehlt noch sein erster Profisieg und wie schön wäre es doch bei der Tour de France, das endlich zu schaffen. Alex Baudin muss man, glaube ich, auf jeden Fall nennen. Der fährt ja eine wirklich richtig starke Saison und da wäre ich auch über einen Etappensieg nicht gespannt oder nicht überrascht. Das war, was ich sagen wollte. Emil Verstringe bei Alpecin im Schatten von Mathieu van der Poel durchaus auch ein Fahrer, auf den ich mich freue. Also es gibt wieder so ein paar aus der zweiten Reihe, die durchaus was hier zeigen könnten. Und Dorian Godin, auch der durchaus, glaube ich, einer, der gut ist für einen Etappensieg, für einen französischen. Er hat bei Ineos in diesem Jahr ja schon einiges gezeigt und da bin ich sehr, sehr gespannt. Da müssen wir abschließend noch das machen, was wir am allerliebsten machen, vor allem du. Wir brauchen eine Prediction, wer denn hier, wie das Podium aussehen wird. Ich glaube, die ersten beiden Plätze sind nicht so spannend. Was ist deine, ja, deine Prognose, wer kommt aufs Podium und vielleicht magst du ja noch so eine kleine Überraschung. Einfach, wer ist so der Fahrer, wo du glaubst, da werden wir in Staunen versetzt werden.
Ja, ich sag mal, mich festzulegen fällt jetzt hier ja nicht besonders schwierig. Also Plätze 1 und 2 werden ziemlich sicher unter Tadej Pogacar auf der 1 und Jonas Vingegaard auf der 2 ausgemacht sein. Bei der 3 finde ich schon ein bisschen spannender, aber ich bin bereit, mich festzulegen. Ich glaube an den Hype. Paul Sexas macht das in seinem Tour de France-Debüt direkt. Ich gehe vielleicht sogar noch weiter und sage, Isaac Del Toro schafft es dahinter auf die 4 und Florian Lipowitz kämpft um Platz 5 am Ende. Eine große Überraschung habe ich jetzt so spontan nicht parat. Vielleicht sage ich mal, Juan Ayuso schafft es, eine konstante Tour zu fahren. Er ist derjenige, der am Ende mit Florian Lipowitz das Battle um Platz 5 kämpft.
Das ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Ja, ich muss leider in Anführungsstrichen sagen, ich glaube auch, dass wir Tadej Pogacar ganz vorne sehen. Ich lege mich auch auf Jonas Vingegaard fest auf Rang 2. Ich wäre aber, kleiner Hottake, nicht überrascht, wenn er es nicht schafft sogar. Wenn wir einen anderen Zweitplatzierten sehen könnten. Dritter, da sage ich einfach der Spannung halber, wird der gute Isaac Del Toro. Ich habe dann Florian Lipowitz auf 4. Und Paul Sexas, einfach wegen der schweren Schlusswoche. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er Dritter wird. Dass er vielleicht sogar Zweiter wird, wenn alles ganz fantastisch läuft. Aber ich setze ihn mal auf die 5. Und eine große Überraschung fällt mir auch super schwer. Ich sag mal, Remco wird Sechster. Wäre jetzt kein Hot Take, aber auch eine wirklich gute Rundfahrt von Remco haben wir jetzt länger nicht gesehen. Von daher sage ich das mal als kleine Überraschung. Und ich würde als Hot Take noch sagen, dass ein dritter UAE-Fahrer noch in die Top 10 fährt. Ob es jetzt Adam Yates ist oder ob Brandon McNulty wieder Brandon McNulty-Sachen macht, da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich sag, das grüne Trikot geht an Mats Pedersen. Das ist noch ein kleiner Hot-Take und ansonsten sage ich, wir holen einen deutschen Etappensieg. Ich weiß noch nicht wer, darauf will ich mich nicht festlegen, aber es wäre mal wieder an der Zeit, dass wir auch einen deutschen Etappensieg holen. Möchtest du dich noch mit irgendeinem Hot-Take aus dem Fenster lehnen oder sind 5 Platzierungen dir genug heiße Prognose?
Komm, du hast ein grünes Trikot prognostiziert. Ich sage, Richard Carapaz holt sich erneut die Bergwertung und macht da den Sack zu. Bei einem deutschen Etappensieg, da schließe ich mich gerne an. Da haben wir ein breit gestaffeltes Feld an Kandidaten, die da irgendwo punkten könnten und wäre ja mal wieder ganz schön.
So, nämlich. Und wir werden natürlich ausführlichst auch über die Tour de France berichten. Es wird nicht gleich am Sonntag die nächste Folge geben. Wir haben uns gedacht, für 2 Folgen da jetzt eine extra Folge zu machen. Das lohnt sich noch nicht so, sondern die Folge gibt es oder die Folgen gibt es dann wie gewohnt an den beiden Ruhetagen und dann abschließend natürlich nach der letzten Etappe. Ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich weiter mit euren Meinungen, Fragen, Einschätzungen bombardieren auf Social Media. Die Links findet ihr alle in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten, wie gesagt, vielleicht gibt es noch ein kleines Interview jetzt in den nächsten Tagen, da möchte ich mich aber nicht festlegen. Ich gebe aber mein Bestes und ja, ansonsten freue ich mich einfach von euch zu lesen. Ihr dürft auch gerne Rezensionen schreiben oder Sternebewertungen dalassen, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und dann freuen wir uns jetzt einfach auf eine richtig coole Tour de France. Gerade jetzt mit der Vorschau ist mein Hype-Level auf jeden Fall nochmal gestiegen. Ich glaube, wir haben auch unabhängig davon, dass es einen erdrückenden Favoriten gibt, viele spannende Geschichten, die hier geschrieben werden könnten und ich freue mich, ich hoffe, ihr auch. Es war mir wieder ein Fest, Ben, wir sind jetzt knapp über die 1:30, aber ich würde sagen, da drücken wir noch ein Auge zu und die letzten Worte, die gehören wie immer dir.
Ja, ich würde unterschreiben, das war ziemlich genau eine Punktlandung, was wir angekündigt hatten, und kann auch nur sagen, ich hatte die letzten Tage online ein paar sehr spannende Diskussionen mit euch über, was wir hier so zu erwarten haben, was so für Teams an den Start gehen, und würde mich sehr freuen, wenn wir das über die nächsten Wochen ganz genauso einfach weitermachen. Schickt uns Fragen, schickt uns Meinungen. Das belebt hier alles, was wir im Podcast besprechen, umso mehr, und freue mich tatsächlich jetzt auch richtig auf die Tour de France und was wir dann zu berichten haben werden.
Danke fürs Zuhören. Schreibt uns auch gerne, ob euch diese Vorschau gefallen hat, was wir besser machen können dann für die Vuelta. Und viel Spaß ab Samstag beim Radsport-Watchen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Tschüss.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wer die größten Stars der Welt vertritt, der besitzt enorme Macht. Aber wie gewinnt man das Vertrauen der Stars, um an diese Macht zu kommen? Alan Klein hat's geschafft. Er hat nämlich genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Er verhalf Bobby Darin zu mehr Geld, verschaffte Sam Cooke bessere Verträge, überzeugte die Rolling Stones und schließlich auch John Lennon, George Harrison und Ringo Starr. Nur einer traute ihm nie, Paul McCartney. Und warum ausgerechnet der Recht behalten sollte, erzählt die neue Folge von Tatort Musik.